12 Bezirke, hunderte Kieze. Berlin ist überall. Radio 1, die schöne Straße mit Volker Wiebrecht.
Soll ich Ihnen mal zeigen, welchen furiosen Empfang mir Marzahn bereitet? Hallo Marzahn! Das sind bezahlte Kollegen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Herzlich willkommen hier vom Kulturgut in Marzahn. Laut Navi sind wir im Alt-Marzahn 23. Hier war ich wirklich noch nie. Hier laufen gerade die Vorbereitungen für das Marzahner Erntefest. Und hier gibt es bis Sonntag Pflaumen, Fisch und viel Flüssigkeit. Das sind 50 Minuten Anfahrt von meiner verträumten Charlottenburger Laube aus. Gefühlt davon die Hälfte der Zeit durch die Betonkästen umzingelte Landsberger Allee. Bunt, kolossal, voller Leben und Menschen. Und tatsächlich kommt man hier eigentlich nur auf der Durchfahrt vorbei, wenn man besser Wessi ist. Sie werden heute eines Besseren überzeugt. 20 Kilometer von meiner Homebase stelle ich fest, hier ist eine andere Klimazone. Ganz offensichtlich, denn die gesamte Landsberger Allee entlang fuhr auf meiner linken Seite ein Smart mit Streusalzbehälter hinten und Schneeschieber vorne. Also im Sommer im Westen losgefahren, im Osten zur Winterzeit angekommen. Frohe Weihnachten in Marzahn. Hallo! When Saints Go Machine und Fail Forever. 13:10 Uhr, hier ist die schöne Woche. Nein, nicht doch, die schöne Straße. Wir sind in Altmarzahn 23, da, wo ich bei der Abendschau mir, sagen wir mal, die regesten Hörermeldungen eingefangen habe, als ich von kultureller Diaspora sprach. Da meldete sich wirklich jeder, der die Abendschau sah, und zwar zu Recht, und sagte, hier ist schön. Hier ist auch schön, und zwar überraschend. Vor allen Dingen schön ist auch, dass der Wind günstig steht, nämlich er kommt aus Nordost. Das sorgt dafür, dass 50 Meter weiter im Südwesten stehen der Knofi Robi Baguette Burger hier mit seinem starken Knofi nicht so sehr ankommt. Alle anderen hingegen sind hier gut bedient. Wo sind wir? Was ist die Geschichte? Hören Sie selbst.
Das Straßenschild.
Früher rieselte es hier in aller Ruhe, das Abwasser Berlins. Und mittendrin in diesen Rieselfeldern lag Altmarzahn, ein kleines Angerdorf mit eigener Windmühle, wo das Korn noch eigenhändig vom Müller gemahlen wurde. Schon früh hatten Stadtplaner ein Auge auf das Areal im Osten Berlins geworfen. James Hobrecht war der Erste, wollte schon vor 100 Jahren rund um Altmarzahn Wohnung entstehen lassen. Auch die Nazis träumten von germanischem Wohnraum im Osten, aber immer waren die Rieselfelder im Weg. 1976 änderte sich alles. Die Führung der DDR griff die Pläne für eine Osterweiterung der Stadt auf, um die Wohnsituation der einst größten Mietskaserne Europas zu verbessern. Das Großklärwerk Münchehofe wurde gebaut. Die Rieselfelder waren plötzlich überflüssig. Endlich konnten Wohnungen entstehen. Und Altmarzahn wurde unter Denkmalschutz gestellt. Bis 1990 stampfte man hier 60.000 Wohnungen für 150.000 Menschen aus dem Boden. Der Abraum der Großbaustellen ließ den Kienberg in den heutigen Gärten der Welt auf 102 Meter anwachsen, die man jetzt per Seilbahn bewältigen kann. Und Altmarzahn musste den Baustellenverkehr ertragen, bis die Landsberger Allee, die damals durch den Dorfanger führte, nach Norden verlegt wurde. Die Nachwendezeit war hart für Marzahn. Viele Menschen zogen weg, weil sie hier keine Arbeit mehr hatten. 20% Wohnungsleerstand war die Folge. Die Stadt reagierte mit Teilabriss, wollte so eine Verslammung verhindern. 4.500 Wohnungen fielen auf diese Weise weg. Inzwischen fehlen sie. Heute ist Marzahn-Hellersdorf der jüngste der 12 Berliner Bezirke, hat einen alten, komplett erhaltenen Dorfkern inmitten der größten Plattenbausiedlung Europas und ist entgegen anderslautender Klischees eines der grünsten Quartiere Berlins. Radio 1 erklärt deshalb den Dorfanger Altmarzahn zur schönen Straße und sendet vom Kulturgut aus. Den orangefarbenen Bauhelm aufgezogen hat sich dafür der König der Plattenbausiedlung, Volker Wiebrecht.
Nee, von wegen König der Plattenbauten, der Plattebauer unter den Marzahner Königen, so wäre richtig. Cigarettes After Sex, eine Band aus Brooklyn, New York, Ambient Pop und ein himmlisches Stück. Heavenly, meine sehr verehrten Damen und Herren. Es könnte sehr schön sein hier in Altmarzahn. Es liegt nicht am Himmel, es liegt auch nicht am Fischgeruch. Nee, es liegt auch nicht an dir, Michael Hölzen. Zu dir komme ich auch nochmal gleich.
Und dann gleich beschwerst du dich wieder.
Nee, gar nicht. Sondern es ist einfach so, mir fehlt ein Stückchen Kuchen. Da muss ich mal sagen, jetzt hab ich's. Wir verbinden das Angenehme mit dem Nützlichen. Ja.
Wenn er fliegt, werden Wünsche wahr. Michael Hölzen ist der Radio 1 Straßenengel.
Hat man nicht häufig im Leben, um auch nicht um 13.21 Uhr an einem Freitag, dem 13., dass man den Kollegen Zettel mitgeben kann. Also, ein Stück Bienenstich hätte ich gerne, ein Stück von diesem leckeren Kuchen, der daneben lag. Auch so eine, muss man gucken, da ist so ein Pulver drauf. Dann gibt es hier auch original, hat mir die Anne Mücke erzählt, die Redakteurin, hier gibt es original Ost-Soft-Eis. Also, und wir wissen, das ist das beste Eis überhaupt. Ich weiß, Anne, gab es das? Gibt es auch die Muscheln noch, die es zu DDR-Zeiten gab?
Der Stand hatte vorher noch nicht auf. Ich bin ja immer so früh schon hier, um alles vorzubereiten. Aber müsste der Micha mal gucken, wenn er hier rumflattert.
Okay, also Micha ist, darf ich erstmal vorstellen? Ach so, du bist ja auch noch da.
Ja, also wenn jemand wissen möchte, wie Volker Wiebrecht funktioniert, ich kann es genau erklären. Ja. Es ist so, man kommt hier an, dann kriegt man ganz großzügig von dir die Reste deiner Suppe, deiner asiatischen Suppe spendiert, nur damit du hier nachher diese bescheuerte Bestellung abgeben kannst.
Okay, aber wenn du so gleich, wenn du so anfängst,
misstrauisch werden müssen.
Das ist das dritte Mal, dass wir in diesem Zusammenhang zusammenarbeiten mit Straßenengel. Möchtest du eigentlich sehen, welche Essensreste du noch von mir vertilgt hast, ohne dafür auch nur mal einmal Danke zu sagen und das stattdessen das
heute oder was?
Nee, insgesamt. Also, denk mal beim ersten Mal, die Kaffeereste, die ich dir drin gelassen hatte. Ja? Dann die Brotrinde, die ich dir gegeben habe. Heute die Suppenreste ohne die Nudeln drin. Du bist überhaupt nicht dankbar.
Nee, das stimmt. Ich bin ein ganz undankbarer Knochen.
Ja, deshalb bist du auch zum Arbeiten hier. Also, Kuchen, die Kuchen ist damit dir mitgegeben. Jetzt darf ich dir mal deine, also damit das jetzt hier mal nicht so grob rüberkommt. Ne?
Ja.
Also, der kleine Kacki und ich, das mag er, wenn ich ihn so nenne.
Ja.
Also, der liebe Michael Hölzen ist einer meiner großen Lieblingskollegen. Und deshalb bin ich auch ein bisschen rauer, weil ich finde, man soll nicht immer so tun, als ob man sich wirklich mag.
Ja, so. Ich halte mich heute ganz dezent zurück.
Du hast nicht schlecht geschlafen, oder?
Nee, überhaupt nicht.
Siehst gut aus eigentlich.
Ja, ich finde also, mich auch toll.
Dazu muss man sagen, es gibt tatsächlich eine Sehenswürdigkeit, und die bist du, weil du trägst wieder die weißen Flügelchen und auch das weiße Diadem, möchte ich nicht sagen, den Heiligenschein.
Menschen, würdest du sagen, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich hier ab 15 Uhr, wenn der Bierzapfhahn da läuft, verprügelt werde mit dem Outfit?
Ich würde sagen, die geht gleich null. dass du aber nach Herzen abgeschleckt wirst, und zwar von allen, darauf kannst du dich verlassen, das habe ich arrangiert.
Okay.
So, jetzt kommen wir mal zu deiner Aufgabe. Ne?
Okay.
Warst du schon mal hier?
In Marzahn?
Ja, in Marzahn, außer tatsächlich hier in Alt-Marzahn, in diesem alten Dorfkern. Nee,
ehrlich gesagt, nein. Aber deswegen finde ich die schöne Straße so toll, weil man da Gegenden kennenlernt, die man vorher eben nicht kannte.
Ja, also das Einzige, was ich hier noch nicht gesehen habe, sind Robinien. Ansonsten allerlei bunter Baumbestand, Häuser. Aus welcher Zeit ist diese Siedlung, Anne? Das weißt du doch bestimmt.
Ja, ursprünglich aus dem 13. Jahrhundert, aber die Häuser sind jetzt so 150 Jahre, glaube ich, alt.
Okay, also sie finden hier tatsächlich einen intakten Dorfkern und man ist in großer Idylle, denkt auch, man ist auf einem Fest. Links, rechts herum natürlich sind dann doch die ein oder andere plattenbauartigen Einrichtungen, unter anderem den Skywalk, wo es Stadtführungen gibt, wo man dann auch gucken kann. Aber jetzt mal zu deiner Aufgabe hier.
Ja.
Mein himmlischer Freund und Helfer, mir kam zu Ohren, dass es hier ein hölzernes Ding gibt, das dir in einer Hinsicht ähnelt. Es hat Flügel, womit es aber wohl nicht fliegen, dich aber sehr wohl zermalmen kann. Ah, guter Vorschlag. Sei also auf der Hut und bring mir Kunde von diesem unheimlichen Ding.
Ich habe da schon einen Verdacht, glaube ich, tatsächlich.
Ja, glaubst du, dass es die Mühle ist, meinst du, oder?
Ladies and Gentlemen. Radio 1. Die schöne Straße. Mit Volker Wiebrecht.
Hier ist es so schön, ja, und von der Stadtmitte her zieht es wieder duster her. Also, dass das mit dem Regen sein muss, das möchte ich mal bezweifeln. Wir sind hier unter freiem Himmel, tatsächlich auf dem Erntedankfest. Nee, so heißt das, glaube ich, nicht. Herbst heißt Erntedankfest. In aller christlicher Tradition heißt es auch hier.
Zum 25. Mal.
Die Anne Mücke, alles vorbereitet hat sie, die gesamte Sendung, mir ja auch schon alles einmassiert, mir Garten gezeigt, mir die ganzen illustren Gefilde, dazu im Laufe der Sendung mehr. Jetzt würde ich erst gerne mal die Begriffe an unseren Krimi-Autor Richard Fasten durchgeben, der aus 5 Begriffen wie immer einen Live-Krimi zu gewinnen hat. Und da ist, nachdem ich mich hier umgetan habe, Folgendes tatsächlich auf meinem Zettel gelandet. Wir haben, Richard, bitte schreiben, Dorfanger, Skywalk, Marzahnarzt, so heißt der örtliche Dentist hier wirklich, Töpferkurs und Plattenbau. Teilweise selbsterklärend, alles andere im Laufe der Sendung. Schon wieder ein Tropfen, ich bin doch aus Zucker. Man muss auch mal sagen, es gibt suboptimale Interviewvorbereitungen. Also 13 Sekunden vor dem Beginn des Interviews von Tisch A nach Tisch B unter dem Sonnenschirm zu ziehen. Wohl wissend, dass wenn das da runterkommt, wonach es oben aussieht, dass dieses Schirmchen ja auch nichts nutzen wird. So ist das hier. Meine Herren, sind das klimatische Bedingungen hier in Marzahn, aber man muss hier auch mit den Wechselwinden klarkommen. Es bläst einem hier die üppige Toupet-Frisur von der Mütze. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir haben hier ohnehin ja die, ich würde mal sagen, sonderliche Situation, mitten in einem Dorf zu sein, direkt neben einer Hauptverkehrsader, nämlich der Landsberger Allee. Und da findet sich inmitten dieses Dorfes, dem alten Marzahner Kern, quasi eine Kirche, ein Landgasthof und eine Einrichtung, die sich Kulturgut nennt. Die hat übrigens, glaube ich, nachdem wir in der Abendschau mal darauf hingewiesen haben, habe ich gesagt, in der kulturellen Diaspora. Ich habe selten so viel dankbare Hörerzuschriften und Zuschauerzuschriften bekommen. Also jetzt klären wir das Ganze mal aus. Ich bin froh, dass ich Wiedergutmachung leisten kann mit Marion Winkelmann, Chefin von Sternsinn. Tag, Frau Winkelmann, grüße Sie herzlich.
Hallo, guten Tag.
Sie haben ja auch schon vieles gemacht in Ihrem Leben, haben Sie gesagt. Also ja. Sie waren mit Chemie beschäftigt, dann waren Sie mit Tieren beschäftigt. Wie sind Sie denn zum Kulturgut gekommen?
Ach, zum Kulturgut bin ich gekommen, weil ich im Verein der Agrarbörse schon viele Jahre als Projektleiter gearbeitet habe. Und der Verein angefragt wurde vom Bezirk, von dem Fachbereich Kultur, ob wir die Möglichkeit sehen, dieses Haus zu übernehmen und inhaltlich wieder weiterzuführen.
Agrarbörse klingt so ein bisschen so, als ob Sie versucht haben, Kartoffeln zu Vorzugspreisen zu vertreiben.
Ja, oder genau so war das. Das hat sich entwickelt nach der Wende mit der Schließung vieler Agrargenossenschaftliche Einrichtungen, die ja hier ringsrum im Stadtgebiet auch vorhanden waren.
Und man hat sich dann gesagt, okay, wenn wir schon diese ganzen LPGs schließen müssen drumherum, dann haben wir wenigstens einen kleinen experimentellen Garten.
Nein, damit hat er das nichts zu tun. Es gab ja damals auch eigentlich die Vorstellung, dass viel mehr Wiedereinrichter sich hier auf diesen Flächen niederlassen, der ehemaligen LPG, beziehungsweise, dass es einfach Folgegesellschaften, Folgegenossenschaften gibt. Das ist ja so nicht erfolgt.
Jetzt gehe ich mal schwer davon aus, dass Sie selten Gäste aus Spandau haben, wenn es Kulturveranstaltungen gibt. Wer kommt denn zu Ihnen? Also die anliegenden tatsächlich Bewohner der Plattenbauten?
Ja. Also die Leute im Grunde genommen aus dem direkten Wohnumfeld. Da wir sehr viele ältere Gäste haben, sind wir sehr dankbar dafür, dass sie eben nachts nicht im Dunkeln mit den öffentlichen Verkehrsmitteln lange Wege zurücklegen müssen. Aber wir haben zunehmend immer mehr Gäste auch aus dem Berliner Umland und auch aus Spandau.
Mhm. Also die Rolling Stones haben, glaube ich, noch nicht gespielt, aber sonst so ziemlich jeder hier, ne?
Oder? Viele.
Ja, also viele, okay. Was bieten Sie denn?
Also wir bieten eigentlich eine ganze Reihe vielfältiger Veranstaltungen. Wir sind ein Haus für kreative, kulturelle Angebote, ca. 30 Kurse jede Woche von Montag bis Freitag. Wir haben eine Musikschule im Haus, wir haben eine soziale Bücherstube im Haus, die sehr gut angenommen wird. Und übrigens
Töpfern, Malen, Musizieren, gemeinsam Lesekreise.
Ja, gibt's alles. Und wir haben darüber hinaus noch eigene Veranstaltungen, die sehr gut laufen. Das ist eine Jazzreihe, Jazz in der Scheune. Da kommen übrigens die Besucher schon von weit her. Mhm. Und dann sind wir immer Teil dieser wunderbaren Märkte. Eben dieses Erntefestes, des Adventsmarktes und wir haben einen Kunst- und Keramikmarkt.
Jetzt haben Sie einen sensationellen Garten hinterm Haus. Also muss ich wirklich sagen, also so schnell konnte ich gar nicht gucken, wie die Pflanzen mehr oder weniger wuchsen auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite, da gibt es auch was zum Kaufen. Also, jetzt kommt aber doch hier der Wind. Jetzt zieht's.
Das ist halt live.
Ach, dass ich das so zuziehen würde noch bei diesem Interview. Na gut. Ja, ich mache ja schon weiter mit dem Interview, ist ja keine Bange. Also Sie sind offensichtlich diese strengen klimatischen Wechsel hier in Marzahn draußen gewohnt.
Ja, wir sind doch vieles eingestellt.
Aber Sie merken ja, man muss immer irgendeinem Ort was Besonderes andichten. Was macht denn Marzahn aus? Also helfen Sie uns über das Stereotyp Plattenbauten hinweg.
Na, Marzahn, glaube ich, macht eben aus, dass es nicht nur die Plattenbauten sind, sondern dass es zum einen 5 Dörfer gibt, historisch gewachsene Dörfer.
Marzahn und Hellersdorf zusammen.
Marzahn und Hellersdorf zusammen. Dass es ein sehr, sehr großes, sehr schönes Siedlungsgebiet hier gibt. Dass wir sehr viel Grün haben, die Häuser in der Regel, die Wohnungen alle saniert sind, alles in Ordnung ist. Wir sind verkehrsmäßig gut angebunden.
Und es ist relativ günstig hier.
Es ist für Familien auch wirklich ein guter Ort, weil die Kinder ja immer auch wohnortnah Kita haben, Schule haben.
Also. Nächste Veranstaltung, auf die Sie sich freuen, abgesehen davon, dass Sie jetzt 2 Tage hier Feste feiern und natürlich auch Feste feiern werden.
Die nächste Veranstaltung ist unser Jazz in der Scheune am 11. Oktober mit den Killerdillers.
Killerdillers, wer kennt sie nicht?
Wer kennt sie nicht, genau. Und dann natürlich unser großer Kunst- und Keramikmarkt, 2. Wochenende im November.
Gut, dann gut, dass wir hier Taucheranzüge zurechtgelegt haben, denn jetzt, meine sehr verehrten Damen und Herren, ist dieses Interview aus Regengründen beendet. Dankeschön.
Danke Ihnen auch.
Viel Vergnügen.
Danke.
Ich weine hier den Schluss. Jetzt stell dich nicht so an, Volker, das bisschen Regen, ja. Und
30 Sekunden später, ha, wir müssen schnell rein, die ganze Technik, ha. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, das ist dann doch ein größerer Guss hier und mir wird auch offensichtlich hier einiges angedroht, denn vor mir steht die Linda Hase in Begleitung von Marion Achilles. Ich bin mir nicht so ganz sicher, was mir jetzt hier angedeiht werden lassen soll, wenn das richtige Partizip Gerundium perfekt passiv ist. Also vor allen Dingen, die Linda hat einen Nudelholz in der Hand, da will man sagen, das hat sich gewaschen, da können sie also wirklich, ich würde mal sagen, einen Kuchen in der...
Hausfrau würde sich freuen. Ne?
Ja, eine Hausfrau würde sich freuen, aber da können sie mehr oder weniger eine komplette Motorhaube mit ausrollen, also das ist schon etwas größeres Reden.
Die großen Rollen, weil sie schwer sein
Die Linda, müssen. Wir hatten ja schon 30 Sekunden Zeit, uns im Regen näher miteinander vertraut zu machen, ja, bei diesen arktischen Temperaturen. Darf ich mal ganz fragen, ich nehme an, ich mache jetzt einen Töpferkurs oder was ist hier eigentlich los im Einzelnen?
Wir probieren es mal mit Ihnen, ne? Ja. Sagen wir mal so.
Darf ich ganz kurz mal, ist euch eigentlich klar, dass meine Sachen in die Reinigung
es
müssen?
Es gibt eine Schürze. Blau und in Schwarz, wie Sie gerne möchten.
Ja, alles klar. Also, wir stehen hier mitten in einer kleinen Einfahrt. Der Techniker vom Ü-Wagen ist, Dankeschön, Anna, geht auch nicht beides, ne? Ey, das ist hier so bekloppt, jetzt muss ich mit einer Hand und mit dem Mikrofon stürzen.
Ach, Männer, man stellt sich immer so an. Ne?
Ich stelle mich... Ey, das ist ja ein richtig tolles Gespräch, die Linde. Das ist ja richtig schön mit dir, du. Erstmal, meinst du nur weil du das Nudelholz hast und weil sie mich bedrohen hier, ja?
Nein, ich traue keinen.
Was haben wir denn da Schönes?
Wir haben jetzt einen Klumpen Ton. Ja. Ja, wir müssen ja irgendwie
Sie
mit
merken
Ton
schon,
arbeiten.
Radioton, ne?
Ja, alles klar. Ja. Und jetzt nehmen Sie mal Ihre Handfläche und machen mal hier drauf. Und was fühlen Sie?
Also ich fühle es feucht, ich fühle es kühl. Genau. Es fühlt sich etwas klebrig an. Anne, würde es dir was ausmachen, dieses Mikrofon vor meine Nase zu halten und nicht an den Ton? Oder so? Ey, ich verstehe das nicht. Tontechniker heißt nicht, dass man den Ton das Mikrofon hinhält. So.
Das.
Du wolltest es patschen.
Wir waren bei Feuchtigkeit und Kühl. Und das sind die Eigenschaften von Ton. Ton ist ein Naturprodukt. Ja. Und wir verwenden vorwiegend Naturprodukte. Es gelingt uns nicht immer.
Und daraus sind die Plattenbauten?
Aber nein. Also, nein.
Die Platte war nicht ist ganz gemein, Mann.
So, setzen Sie sich hin. Ja. Sonst wird nichts hier.
Was ist denn hier los?
Jetzt kriegen Sie den Ton.
Allein unter Frauen, ich sag's Ihnen.
Sie kriegen auch mein Nudelholz. Jetzt haben Sie die Verantwortung.
Ja, alles klar.
So, und versuchen das mal von innen nach außen zu rollen. Von innen nach außen. Von innen nach außen.
Ja, Sie machen es ja
innen
schon.
Innen nach außen. Und dann rollen Sie ein bisschen hin und her.
Sind Sie vom Beruf Sonderpädagogin oder was ist
Nein,
los?
Ich bin Fleischer vom Beruf. Man merkt es nicht.
Sie sind nicht wirklich Fleischerin vom Beruf, ja? Also das erklärt auch die Unterarme. Meine Herren, ich bin Ihnen so, alles klar. Das kommt vom Ton.
So, ja. Sie machen das und doch wunderbar.
Kann ich mal kurz erfragen, warum ich das im Sitzen machen muss? Weil es da besonders blöd aussieht? Oder?
Nein, weil man dann immer so einen Buckel hat und das sieht ein bisschen komisch aus. Ne?
Was wird denn das im Ergebnis? Machen wir hier Aschenbecher? Oder?
Nein, das wird ein, so ein kleines Becherchen. Wir können auch mal das fertige Produkt
Jetzt geht es hier einfach weg. Das fertige
ein Maiskolben.
Ach, ein Maiskolben.
Das ist, wir sind ja ein Jahr da.
Ein Maisenkolben. Ach so,
na, das ist ja der Maisenkolben, also der Knödel. Ne?
Ja.
Also nicht falsch verstehen, also das ist der Maisenknödel und das ist die Haube da drauf. Wird sehr, sehr gerne angenommen, wird auch von unseren Kindern gerne gemacht. Ja. Wir verkaufen die auch.
Das ist aber sehr hübsch. Also das ist mehr oder weniger, damit die Meise in Ruhe und ohne vom Regen
Genau, naja gut, dann müsste man den ein bisschen höher hängen. Ne?
Vielleicht können wir den in meiner Größe machen, dann könnten wir weiter von draußen senden.
Da müssen wir aber erstmal ein bisschen Geld verdienen, damit wir größere Töpfe kaufen
okay.
können.
Verstehe. Wie lange dauert das denn jetzt noch ab
das
hier?
Das dauert gar nicht mehr lange und wenn Sie mich mal rollen lassen, dann dauert es wirklich
nicht mehr lange. Vielleicht können wir zwischendurch Musik machen, damit die Linde nicht bei der Arbeit gestört wird, weil ich mache ja wirklich nur Mist. Ach nee, Ton.
Nein, Ton macht er. So.
Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, das war jetzt gerade Visage, Fade to Grey. Aber apropos Grey, der graue Ton ist mittlerweile in einer Schale. Und die Linde hat mir hier in Windeseile, jetzt hat sie da noch die meisten Arbeiten übernommen, beigebracht, wie man eine Tonschale mit feuchtem Ton füllt, mit Muster außen passiert. Und jetzt warten wir in aller Ruhe, bis er wieder rauskommt. Und da würde ich mal sagen, da warten wir jetzt nicht ab, sondern spielen nochmal Musik oder gehen nach Potsdam, bis der dann trocken ist.
Ich bedanke mich.
Ich bedanke mich auch. Die Linde war mir nicht gleichgültig.
No.
Das Gegenteil ist der Fall.
Bezirke, hunderte Kieze. Berlin ist überall. Radio 1. Die schöne Straße. Mit Volker Wiebrecht.
Ja, gerade fährt ein Traktor hier direkt vor meiner Nase einen Riesenanhänger mit Möhrenkohl, Blumenkohl und allerlei anderem Gemüsegedöns durch die Gegend. Hier ist Erntefest in Marzahn. Altmarzahns 23 am Kulturgut sind wir eine wirklich seltene, aber natürlich auch in Berlin nicht ganz unübliche Örtlichkeit. Alles hat sich ja hier vor hunderten von Jahren um einzelne kleine Dorf- und Zellkerne gesammelt und irgendwann mal 1920 wurde es zu Groß-Berlin zusammengeschlossen. Hier ist die Welt aber noch in Ordnung. Man sieht ins Grüne hinein, aufs Graue herhoch. Da sind nämlich die Wolken und hinter uns die Hochhäuser und vor mir eine Schriftstellerin, aber das ist eine andere Geschichte. The National und Rainer, meine sehr verehrten Damen und Herren, Sie sind hier bei der schönen Straße. Ich will mich nicht wichtigtuerisch in den Vordergrund drängen, aber vielleicht muss durch dieses nachfolgende Interview die Geschichte der deutschen Literatur anders geschrieben werden. Denn wir kannten ja als Orte von vor allen Dingen wertvollen belletristischen Entstehungen das romanische Café am Bahnhof Zoo oder wir kannten das Mokka Efti der Nachtzeit in den 20er Jahren der Leipziger Ecke Friedrichstraße. Aber wer bitteschön kennt das MP20 in Marzahn? MP steht nicht für meine Party 2.0, sondern medizinische Fußpflege 20. Entschuldigung, Katja Oskar, das musste mal kurz sein. Sie beginnen Ihr eigenes Buch von der Schriftstellerin zur Fußpflegerin. Was für ein Absturz. Aber erstmal herzlich willkommen. Sie sind noch tiefer gelandet hier bei Radio 1.
Ja, wirklich, ganz unten jetzt.
Auf dem Boden der Tatsachen. Wie kam es denn, dass Sie in der medizinischen Fußpflege arbeiten mussten oder wollten? Wie würden Sie es sagen?
Naja, das war eigentlich, ich weiß gar nicht, ich wollte. Ich hatte eine Novelle geschrieben, die wollte keiner drucken. Ich hatte schlechte Laune und das ging mir schon selber auf den Keks. Dann habe ich mich einfach umgeschaut und bin zu einer Freundin nach Marzahn gefahren, die hier ein Kosmetikstudio immer noch betreibt. Und die hat gesagt, wenn du nicht weißt, was du tun sollst, werd doch Fußpflegerin. Wir haben so viele Fußpflegekunden. Da habe ich nicht länger überlegt und habe einfach ja gesagt und eine Ausbildung gemacht.
Also ich kenne es von meinem Vater, den ich im Pflegeheim betreuen lasse. Da würde ich selber nicht gern an die Füße ran wollen. Da muss man ja auch ein bisschen, ich sag mal, schmerzfrei sein oder keine Hornhautallergie haben. Also das gelbliche Hornmaterial, was da den menschlichen Körper in Richtung Himmel verlässt und manchmal auch bis zur Hälfte kommt, ist ja auch nicht jedermanns Sache, oder?
Nee, das stimmt. Aber es ist, also man lernt das ja, man wächst mit seinen Aufgaben und außerdem ist es so, die Leute, die zu uns ins Studio kommen, die sind ja in bester Betreuung durch uns und auch durch mich und meine Hände. Deswegen ekelt man sich natürlich schon beim zweiten Mal nicht mehr vor den Füßen.
Und man kriegt wieder das, was den Leuten unter den Nägeln brennt, ne?
Oh. Ah, ja, richtig, genau, stimmt aber wirklich, gut. Echt super, ja, stimmt. Die erzählen ganz viel.
Und davon handelt Ihr Buch, Marzahn, Mon Amour, Geschichten einer Fußpflegerin. Sie arbeiten jetzt nicht mehr in dem Beruf und sind aber in der Zeit der Praxis nicht auf die Idee gekommen, zu sagen, da mache ich ein Buch draus, sondern es hat sich dann erst ergeben, als die Menschen Ihnen die Geschichten erzählt haben.
Ne? Ja, genau. Ich arbeite aber noch in dem Beruf.
Ah, Sie arbeiten
natürlich,
immer noch?
Natürlich, immer mittwochs und donnerstags.
Ah, okay. Mhm. Freitags nicht, ne?
Nee, freitags nicht. Nee.
Ah, schade.
Also Sie können auch mal einen Termin machen, kein Problem.
Machen Sie auch Fußpflege? Also ich meine Fußmassage?
Ja, auch, natürlich.
Ah. Okay, ja, richtig.
Also ich bin auf diese Sache gekommen, weil ich sehr überrascht war, was die Leute alles Tolles erzählen und was sie für tolle Biografien haben. Hier hat sich ja praktisch in diesem Plattenbaugebiet hat sich ja das ein bisschen erhalten, diese Vermischung der sozialen Schichten, was angedacht war, ne? Was ja zu DDR-Zeiten, als das gebaut wurde, der Plan war. Und das hat man immer noch. Und meine Kunden haben einfach wahnsinnig interessante Berufe ausgeübt.
Aber ist das hier so ein sozialer Zusammenhalt? Wir haben gerade mal geguckt, bei den letzten Abgeordnetenhauswahlen wirklich die Hälfte für, sagen wir, extreme Parteien. Also wobei, das wird man mir jetzt hier vielleicht nicht nachsehen wollen, aber ich würde mal Linkspartei doch schon als deutlich links des Zentrums verordnen. Mhm. Also AfD und Linkspartei haben hier in den Plattenbauten in Siegeszug gehalten. Ist denn der soziale Zusammenhalt gefährdet hier oder dicker denn je?
Das weiß ich nicht. Ich kann ja nur von meinem kleinen Fußpflegestuhl aus berichten. Und da ist es so, dass wir wirklich ein soziales Zentrum sind, würde ich schon sagen. Und dass da auch, es geht familiär, fast dörflich zu. Und die Leute, die kommen, fühlen sich, glaube ich, ganz wohl bei uns, weil es eben nicht nur Fließbandarbeit ist, sondern weil man auch mal plaudern kann. Und da kommen wirklich, also da kommt der Maurer, da kommt der Taxifahrer, da kommen aber auch Akademiker. Ein buntes, gemischtes Volk, was eben diese DDR-Durchmischung noch abbildet. Und das hat mich so fasziniert und auch zu diesen Geschichten angeregt.
Vielleicht eine heitere Anekdote aus Ihrer Zeit der Fußpflege. Also Sie mit der 18er Schere gerade am 7 mm dicken Nagel dran, knalle gelb das Ganze und er oder sie erzählt was.
So schlimm ist das alles nicht. Sie schildern das hier wirklich schrecklich, das stimmt nicht. Ich hatte aber mal einen Fall, das war wirklich
Also war ich ganz neu und auch noch ein bisschen schüchtern. Ne? Und da hatte ich einen, der hatte so Zehennägel, ich weiß nicht. Also die haben sich schon nach unten gerollt, mehrmals, so schneckenartig. Und der kam mit zwei Leuten und ich dachte, das ist seine Frau und seine Tochter. Also die Familie schiebt den Papa über die Schwelle. Der hat sich ja gewehrt wie eine Zicke am Strick, wollte nicht, hatte Angst. Und dann sind die aber irgendwann, die haben sich nicht abwimmeln lassen, die beiden Damen. Und dann haben sie mir nur mitgeteilt, nee, sie sind nicht die Mutter und auch nicht die Tochter. Und dann dachte ich, was ist denn das hier? Und die gingen Punkt 16 Uhr, da war ich aber noch mitten in der Arbeit, habe geschwitzt an diesen Nägeln, mich da verausgabt. Und dann entspannte der sich plötzlich, als die weg waren, und hat mir erklärt, das sind seine Sozialbetreuerinnen. Die haben ihn mal geschickt, ne? Und ihn auch betreut, aber eben nur bis Feierabend. Die letzte halbe Stunde hat er ganz tapfer alleine überlebt. Ja, und dann ist er gegangen und hat auch nicht Danke gesagt. Das war so ein Spezialfall. Ja, also die hatten es nicht im Vertrag, die Sozialbetreuerin.
Geschichten voller Herzblut, einer, die ihnen nahe gegangen ist, wo sie selber dachten, das hätte ich niemals einfangen können, wenn ich mich hier nicht quasi am Fuße der Gesellschaft befände.
Gibt es viele. Also ich habe ja natürlich mehr Frauen als Männer, ne? Und dann sehe ich so die Frauen, die ihr Leben lang gearbeitet haben, die Kinder großgezogen haben, jetzt in Rente sind, dann wird der Mann krank, dann kommt erst sozusagen sie und sie schleppt ihn dann irgendwann mit, er muss dann auch zur Fußpflege. Wir erleben dann auch, wie die immer kränker werden, auch wie die sterben. Und da gibt es also wirklich heldenhafte Frauenbiografien, die ihren Mann also sozusagen durch dick und dünn und bis auf den Friedhof begleiten. Ja. Das beeindruckt mich.
Ja, quasi in gewisser Art und Weise die Variante auf Maxi Wanda. Guten Morgen, du Schöne, allerdings diesmal in Marzahn und zwar vom anderen Ende aufgenommen, quasi an den Füßen. Marzahn, Mon Amour von Katja Oskam, Geschichten einer Fußpflegerin. Danke herzlich für Ihren Besuch.
Danke,
tschüss.
Gerne.
Das hätte ich auch nicht erwartet, dass mein Besuch in Marzahn tatsächlich meinen Blick auf die Welt so grundlegend verändert. Also ich sehne mich nach Fußpflege, das zum einen. Darüber hinaus Engelchen und dann auch noch Herren in Weiß. Ich weiß gar nicht, was hier los ist.
Michael Hölzen ist der Radio 1 Straßenengel.
Michael, deine Aufgabe war, etwas mit Flügelchen zu finden, so wie du auch hier ausgestattet bist. Und ich nehme an, dass die Mühle gefunden hast.
Richtig, du bist echt ein richtiger Fuchs. Du hast es sofort
Boom,
gespürt.
Boom, chaka, wow, wow, Top-Checker-Money.
Ja, du bist ein Top-Checker-Money, das stimmt. Die Mühle hier in Marzahn, die ist sensationell. Die steht auf so einem Hügel mitten in diesen ganzen Hochhausbauten. Und ich habe mir erklären lassen, die ist da so hingesetzt worden, das ist nämlich sozialistische Stadtplanung. Da sind sozusagen die Häuserschluchten schon vorgeplant gewesen mit der vorherrschenden Windrichtung, die ist hier West. Und da hat man dann quasi Schneisen gelassen, damit diese Windmühle dann auch eben optimal arbeiten kann. Die Windmühle selber ist komplett aus Holz und trotzdem ein Hightech-Bauwerk. Und ich habe eine sehr besondere Beziehung zu Holz. Einer meiner Urgroßväter war nämlich Schreiner. Und immer wenn ich zu Hause bei mir die Möbel öle, das ist so ein bisschen wie Sex mit Holz, ehrlich gesagt. Und deswegen habe ich mich in dieser Mühle ganz, ganz wohl gefühlt und habe den Müller gleich mitgebracht. Jürgen Wolf, hier ist er. Hallo.
Ja, hallo. Schönen guten Tag.
Herr Wolf, Sie können alles. Mal ganz kurz. Sie können, glaube ich, Feinmechanik, Grobmechanik. Sie können Holzbauten und Sie sind Müller.
Genau so ist es.
Wie haben Sie denn diese Mühle selber gebaut? Nehmen Sie mal das Mikrofon selber. Wir haben so viele Mikrofone.
Ja, danke. Ja Gott, die Mühle wurde ja von holländischen Mühlenbauern errichtet zunächst, aber da war sie zunächst erstmal einfach so ein funktionierendes, halbwegs funktionierendes Bauwerk. Aber sie hatte ja eine konkrete Aufgabe, nämlich Bildungstouristik für Schulklassen, für Erwachsenenpublikum und das auch noch in der Großstadt. So, und da habe ich sie im Laufe der Jahre regelrecht mit ausgebaut, mehrere Maschinenanlagen hineingesetzt und eine Besonderheit wieder zum Leben erweckt, die es hier in Marzahn seit über 100 Jahren gibt. Stromerzeugung.
Wie? Die Mühle macht auch Strom auf Knopfdruck?
Ja, ja, genau.
Und das reicht dann hier, um beispielsweise in den ganzen Plattenbauten einfach nochmal die Lichter richtig flackern zu lassen?
Oder? Das wäre ein Traum gewesen, aber nein, schon mein Vorgänger hatte 3-4 kW erzeugt, aber er hatte sich damals einem hochinteressanten Thema gewidmet, was heute aktueller denn je ist, nämlich flexible Speicherung bei Erzeugung zu verschiedenen Zeiten, als wie es verbraucht wird.
Mhm. Micha, hast du denn auch gesehen, als der Herr Wolf aus der Mühle rausgegangen ist, hat er so einen Metallhaken gezogen und er hat gesagt, was ist denn das
der
jetzt?
Der hat erstmal die Bremse angezogen, weil der lässt seine Mühle nämlich nicht aus den Augen. Also es war vorhin so, da gab's dann auch so ein bisschen Böen und dann lief das Rad auf einmal rückwärts und das ist wohl so ein Alarmzeichen. Da wurde dann gleich irgendwie die Lamellen quergestellt, dann wurde die Bremse angezogen und er hat mir erzählt, als damals dieser Sturm Kyrill in Deutschland wütete. Da sind 20 Windmühlen bei draufgegangen. Seine nicht, weil er wohnt direkt nebenan und ist offensichtlich während der Sturm dann so anfing zu toben, rübergehechtet.
Ja, jetzt gibt's noch eine Maschine, Michael, von der ich möchte, dass du da auch mal eine Weile drin sitzt. Wie heißt die Maschine, Herr Wolf? Raten Sie mal.
Nun, sechs kann sich doch, so wie ein Laufrad, wie ein Hamster.
Nee, ich dachte eigentlich so an diese Maschine zum Sack ausklopfen.
Hat er.
Die können wir auch. Das ist eine sensationelle Maschine, weil die kann ich überhaupt noch nicht, weil ich keine Gedanken darüber gemacht habe, dass natürlich das Packungsmaterial früher nachhaltig war. Ja. Mehlsäcke wurden eingespannt in ein, wie heißt das Ding?
In eine Sacklopfmaschine.
Die Sacklopfmaschine. Die ist so vielseitig einsetzbar, die Sacklopfmaschine. Das glaubst du gar nicht im Einzelfall. Wow. Aber sie in ganz in weiß mit ihrer weißen Mütze. Ja. Gibt es denn in irgendeiner Art und Weise auch noch, wenn ich ihn jetzt auf den Oberschenkel klopfen würde, wird da Mehlstaub rauskommen? Also, naja, gut.
Es geht. Ich habe heute nicht viel gemahlen. Ja, und da hält sich das in Grenzen. Aber man sollte so am Abend die Arbeitsklamotten nicht gerade im Wohnzimmer ausziehen, da wird's weiß.
Also ich kann Ihnen nur sagen, meine sehr verehrten Damen und Herren, es ist mir ein Trauerspiel, dass wir jetzt nicht länger darüber sprechen können, über diese Mühle und auch mit diesem großartigen Müller, der natürlich leider nicht Müller, sondern Wolf heißt.
Man muss ein Wolf sein, um so ein Bauwerk heute zu bewahren.
Also, das müssen Sie tatsächlich gesehen haben, die Geschichten gehört haben, das Ganze
noch von Ihnen. Pack du mal den nächsten Wunsch aus, die nächste Aufgabe.
Ich wollte nur noch darauf hinaus, dass beispielsweise auch für die Dreharbeiten zum Film Krabat, eines meiner großen Lieblingsbücher von Ottfried Preußler, wo ein Mann das Signum der Bosheit von seiner Stirn durch Schweiß abarbeiten muss. Apropos
ganz
Schweiß.
Kurz noch, deine Kollegen von der Abendschau haben ja gefilmt und wer die Mühle sehen möchte, kann die sich angucken in der Abendschau heute.
Ah, genau, heute sind sie in der Abendschau und ansonsten hier in Altmarzahn. So, nächste Aufgabe für den Straßenengel. Micha, du bist bereit?
Ja.
Ich bin froh, dass du nicht den Don Quixote gegeben hast und deine Flügel nicht in einem sinnlosen Kampf verloren hast. Doch noch kann ich dich nicht ins Wochenende flattern lassen. Anne, deine Sprache, ne? Also wir sind zwei Menschen, eine Sprache, aber ich stolper immer über deine Sätze. Du hast so einen komplett anderen Satzbau als ich. Aber keine Angst, die zweite Aufgabe ist nicht gefährlich, sondern sollte dir Spaß machen. Na, geht doch. Es geht nämlich um Spielzeug. Sehr schöner Satz, Anne, den kann ich auch gut lesen. Finde den Ort, wo es dieses besondere Spielzeug gibt und berichte mir und den Hörern davon.
Duplo,
und berichte mir.
Lego.
Husch, husch. Ne, keine Ahnung, was immer das sein soll. Es gibt Spielzeug hier. Ab mit dir. So, Herr Wolf, was machen wir beide jetzt Hübsches noch? Sie müssen zur Mühle zurück, oder?
Ja, ich werde nachher noch zur Mühle zurückgehen, nochmal sehen, dass alles Wetter jetzt bleibt, wohin der Wind ziehen will. Mhm. Mal sehen, was das noch für unser Lager hat und ansonsten weiter Vorbereitungen zum Erntefest machen.
Ja, also es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder machen wir weiter mit Fischer Set und Room Service oder es klappert die Mühle am rauschenden Bach.
Klipp, klapp, am pfeifenden klipp, klapp. Wind bitte.
Radio 1. Die schöne Straße. Mit Volker Wiebrecht.
Also irgendwie muss es offensichtlich im Ostteil der Stadt, da wo die Kollegin Mücke wohnt, einfach mal eine gratis Kokainausgabe gegeben hat. Die rast hier rum wie eine Wahnsinnige. Volker, rein, raus, Regen, jetzt Interview, jetzt töpfern, Kuchen ist fertig, jetzt wird der Tisch gedeckt. Jetzt muss ich ganz kurz auch noch erklären, wie überhaupt deutsche Städte gebaut sind. Auch das kann man in Marzahn erfahren. Der Herr Müller, der eigentlich ja Wolf ist, aber der Müller, der gerade bei uns war, hat ja angelegentlich seiner Mühle angekündigt, hier ist immer Westwind. Und das erklärt, warum die ein oder andere Stadt genau nach dieser Konstruktion gebaut ist. Im Westen wohnen die Schönen und Reichen und im Osten die, die in der Industrie gearbeitet haben. Und woran liegt's? Am Wind.
1973 wurde ich zum Chefarchitekten durch die Stadtverordnetenversammlung berufen und in einem Gespräch wurde mir gesagt, die vorrangige Aufgabe des Chefarchitekten.
Der Ostteil einer jeden europäischen Großstadt gilt wegen der Hauptwindrichtung in den damals dreckigen Industriestädten immer als Wohnort des Proleten und im Westen stehende Villen. Insofern sind wir da Opfer einer Sache, die wir nicht verursacht haben, denn Marzahn hatte und hat immer saubere Luft.
Ja, und so ist es eben. Marzahn hat saubere Luft, 1A Leute und jetzt kommt auch gerade die Sonne raus und du hörst auf von meinem Kuchen zu essen, Hölzen. Das ist mir egal, was. Das ist mein Kuchen.
Und ich hab ihn
bezahlt. Das ist mein Kuchen. Jetzt mal, was ist denn hier los?
You know
Wenn denn die Hochhäuser nicht wären, könnte man tatsächlich denken, man sitzt in einem Dorf, hier zieht's tüchtig durch, vom Westen kommt der Wind. Aber frischer Wind könnte auch mehr oder weniger inspirierender Art kommen für all diejenigen, die gerade in Berlin bauen wollen. Das sind ja einige, wenngleich auch beispielsweise ein Drittel der Regierenden ja einen Teil von Rot-Rot-Grün unter dem Verdacht steht, eigentlich das Bauen verhindern zu wollen. Aber das ist eine andere Geschichte. Wie es schneller gehen könnte und gegangen ist, können wir jetzt mal vom Chefhistoriker von Marzahn-Hellersdorf erfahren, Dr. Oleg Peters. Tachchen erstmal.
Hallo.
In Windeseile sind diese Bauten entstanden. Ich glaube, wann haben wir mit den Plattenbauten angefangen? Im Ostteil 77?
77, ja genau. Erste Baugrube im April ausgehoben. Im September dann schon richtfest und im Dezember eingezogen.
Okay. Warum ging es so schnell? Oder ist es auch heute noch stabil? Oder sind die mittlerweile dreimal überarbeitet?
Das ist heute noch stabil und wird wahrscheinlich noch in 100 Jahren stabil sein. Ist natürlich schon mal verbessert, überarbeitet worden. Und die Leute sind ja auch älter geworden. Da muss man ein bisschen umbauen. Und Platte ist flexibel. Das ist der große Vorteil dieser Bauweise.
Industriell voll. Leben Sie auch in der Plattenbauwohnung?
Nicht mehr, aber viele Jahre. Bis März diesen Jahres hatte ich noch eine schöne Plattenbauwohnung.
Nicht zu hellhörig?
Nö, eigentlich nicht. Nee, nicht hellhörig, kann man nicht sagen.
Ich bin ja quasi als Wessi zugereist. Wo würden Sie mich als erstes hinführen? Hier in den historischen Ortskern oder sagen Sie, ja, dicht daneben ist auch vorbei?
Naja, wenn man jetzt das Spannungsfeld zwischen Moderne und Tradition haben will, dann hierher, aber ansonsten eher zum Helene-Weigel-Platz, weil da ging sozusagen alles los, da kann man das besser erklären.
Was ging denn alles los?
Da ging es
da mit zahnte der Marzahn zum ersten Mal.
Marzahn ist ja, dieses Jahr hat, wir haben ja Geburtstag, 40 Jahre,
ja.
79 gegründet und das war so die Zeit, wo die Bezirksgründung, wir sind ja jüngster Berliner Bezirk, wo es am Helene-Weigel-Platz losging mit der Bauerei.
Mhm. Sie machen auch die Tour, ich glaube auf diese Plattform, die Aussichtsplattform auf einem der Plattenbauten hier direkt, wie heißt es nochmal, der Skywalk?
Ja, der Degebo Skywalk und ich mache es auf dem Wolkenhain. Wir haben ja zwei tolle Aussichtsplattformen und man kann es dann noch von den Ahrensfelder Bergen machen. Da muss man ein bisschen gut zu Fuß sein, um da hochzukommen. Also, aber es gibt 3, 4 Stellen, von wo aus man die ganze Stadt sehen kann. Also nicht nur hier Marzahn-Hellersdorf, sondern die gesamte Stadt.
Und dieser Überblick über den Rest der Stadt macht einen so grundzufrieden, dass man sagt, deshalb möchte man hier nicht weg oder was macht das Leben hier attraktiv?
Bin hier geboren, da bin es ist sozusagen meine Heimat, meine Familie wohnt hier, meine Eltern wohnen hier, also insofern will man dann hier nicht so weg. Man ist zwischendurch mal zum Studium und hier, aber man kommt immer wieder irgendwie.
Ihr Vater war der Baudirektor oder Oberbaudirektor? Was waren die? Ich kenne die Ostformulierung nicht, ja, so.
Die genau. Ostformulierung, die korrekte wäre Bezirksbaudirektor, aber im Prinzip der Baudirektor von Ostberlin, der alles Baugeschehen unter sich hatte in der ganzen Stadt.
Also jetzt mal unter uns, da wir alle darunter leiden, dass nicht schnell genug gebaut wird, was hätte man aus dem Ostteil der Stadt gut lernen können und sagen, also Freunde, hier lief es gar nicht so schlecht in einigen Bereichen. Also die Windeseile, mit der hier Bauten hochgezogen wurden, das haben wir gerade schon besprochen, wenngleich bisweilen ja ästhetisch nicht ganz so, sagen wir mal, à la Bonheur, oder?
Dem würde ich zustimmen. Sozusagen die historische Leistung liegt in der Quantität, um es mal so auszudrücken. Immer eine Frage des Bezugs.
Also, ich habe mich über das Blitzen in Ihren Augen sehr gefreut gerade. Okay, ja. Gut. Aber gibt es denn noch eine ästhetische Leistung, von der Sie selber sagen, also hier ist die Kombination von Geschwindigkeit und Geschmack quasi Doppel-G?
Naja, also es steht ja hier nicht nur diese allseits bekannte Wohnungsbauserie 70, also diese 11-Geschosser, sondern es stehen ja viele andere Gebäude hier. Es gibt also schon eine Architektursprache, die in der Tradition der Spätmoderne steht. Kann man schon so sagen. Im Bauhausjahr würde ich es sogar nochmal besonders hervorheben, dass die Großsiedlung Marzahn, so wie es Gropiusstadt in Neukölln, die gehören dazu.
Und schön grün ist.
Richtig. Und zwar sehr grün. Wir haben einen Anteil also an der Bezirksfläche, der liegt bei fast 25%. Also nur Treptow-Köpenick und die haben natürlich Wald und Seen, da kann man nicht mithalten, aber so gesehen ist es eine sehr hohe Prozentzahl und das sieht man eben von diesem Skywalk oder von den Bergen eben besonders schön. Auf dem Foto kann man das ja mal nicht sehen oder wenn man durch die Straße fährt.
Mhm. Gibt es auch eine regionale Spezialität, was man essen kann? Also ich kann Ihnen sagen, dieser Kuchen hier ist wirklich der Hammer. Ich weiß gar nicht, was es ist da oben. Ich würde Ihnen gerne was anbieten, aber ich habe leider nur den einen Löffel.
Naja, ich habe ja gehört, Sie geben das immer einem Kollegen, wenn Sie was nicht aufgegessen haben. Also
ja, der ist jetzt gerade nicht da, deshalb können Sie hier Reste haben.
Nein, ja, wir sind ja hier im Dorf Marzahn. Mein Vater ist hier immer gerne in den Dorfkrug gegangen. Der kommt nicht aus Berlin, also der kommt aus Mecklenburg und der ist immer in den Dorfkrug gegangen, weil es da Aal gab. Ja. Das war natürlich zu DDR-Zeiten immer eine Sensation. Also Dorfkrug ist ein Tipp, wo ich immer gerne mal essen gehe oder auch jetzt hier beim Fleischer Gänz, da kann man noch so ein bisschen ursprünglich Bulette essen, das wäre so mein Ding.
Oder Reste vom Radiomoderator.
Ja, oder Reste vom Radiomoderator.
Aber das hat man nur einmal im Jahr. Vielen herzlichen Dank, Dr. Oleg Peters, Chefhistoriker von Marzahn-Hennersdorf. Wünsche Ihnen einen schönen Tag hier noch auf dem Erntedankfest in Altmarzahn. Danke. Danke für die Auskünfte. Entschuldigung, dass ich gerade lachen muss, aber manchmal bin ich doch über meine eigenen Gedanken auch amüsiert. Ich dachte, hier sind aber dicke Vögel am Himmel in Marzahn-Hennersdorf. Es handelt sich da um einen Luftballon, der hochgeflogen ist. Okay, keine Besonderheit, aber wenn man dann schon mal in der Fremde ist, dann kann man ja auch schon mal befremdlich darauf blicken, was derzeit an baupolitischen Maßnahmen in ganz Berlin unternommen bzw. nicht unternommen wird. Wir haben ja gerade schon gehört, tatsächlich, dass Ost-Berlin relativ schnell war mit dem Bauen. Und ich habe jetzt gerade nochmal erfahren, dass eine Behörde mit 400 Mann in der Lage gewesen ist und natürlich auch Frauen in 3- bis 4-facher Geschwindigkeit das 5-fache in die Höhe zu ziehen. Wir bleiben mal beim Thema Bauen. Wir haben ja nicht nur den Sohn des ehemaligen Stadtbaudirektors zu Ost-Berlin zu Gast gehabt in der Sendung. Jetzt beschäftigen wir uns mal mit dem Chefarchitekten seiner Zeit, Roland Korm. Der ist heute nicht bei uns, aber unsere Redakteurin Anne Mücke hat den ehemaligen Star-Architekten, das sagt man glaube ich nicht, ne?
Naja, der hat ein paar Sachen gebaut, die heute noch stehen. Haus des Reisens, wo der Weekend-Club drin ist, Staatsratsgebäude, wo diese private Wirtschaftshochschule drin ist, beim Stadtschloss. Also er ist noch verewigt.
Mhm. Warum hast du ihn vorher treffen können? Ist er so viel beschäftigt noch? Baut er noch, oder?
Der ist 89 Jahre alt, lebt jetzt in Gera und der Weg ist etwas beschwerlich hierher. Deswegen habe ich ihn dort besucht. Wir kennen uns ganz gut. Wir sind zusammen, haben zusammen in einer Platte hier um die Ecke gewohnt. Also der Chefarchitekt hat auch in einer Platte gewohnt, im Hans-Loch-Viertel und ja, die Familien sind befreundet und dann bin ich einfach mal vorbeigefahren und habe ihn interviewt und habe ihn mal gefragt, wie es denn überhaupt dazu kam, dass diese Plattenbauten hier entstanden.
1973 wurde ich zum Chefarchitekten durch die Stadtverordnetenversammlung berufen und in einem Gespräch wurde mir gesagt, die vorrangige Aufgabe des Chefarchitekten sei nun, in Berlin vorbildlich Neubau, also Wohnungsneubau zu schaffen und damit die Wohnungsfrage zu lösen. In Berlin fehlten zu diesem Zeitpunkt nach wie vor etwa 200.000 Wohnungen. Da besann man sich eben auf die mögliche Erweiterung im Osten, die eigentlich auf Hobrecht zurückgeht.
Genau, das klang ja im Straßenschild schon an, dass die Idee der Stadterweiterung in Richtung Osten von James Hobrecht schon stammte. Aber damals war das große Problem, dass es hier noch stank.
Hobrecht hatte schon im Hinterkopf, wenn die Rieselfelder irgendwann mal verschwinden, dort auch wieder Wohnungen zu bauen, also eine neue Stadt zu errichten. 1920 wurde ja Groß-Berlin als selbstständige Gemeinde gegründet. Und Marzahn, Hellersdorf, Arnsfelde, also diese umliegenden Dörfer, gehörten nun zu Berlin.
Genau, und damit war also das Land rundherum endlich eingemeindet. Berlin hatte Zugriff drauf.
Wie, das waren hier vorher wirklich Rieselfelder und dann wurde es bebaut? War das eine Brache und drumherum um diesen Dorfkern?
Also hier gab es wirklich nur als urbanen Ort dieses alte Dorf Marzahn, dessen Wurzeln ins 13. Jahrhundert zurückreichen. Und der Rest waren Rieselfelder, wo die Kacke der Großstadt abgelassen wurde.
Rieselfelder habe ich auch so verstanden, danke. Ja,
ja. Und aber mir wurde gesagt, du findest das Wort ganz gut. Und also diese Rieselfelder konnten ewig nicht beseitigt werden. Die DDR hat es dann angepackt. Die haben hier Klärwerke gebaut und damit konnte man dann diese Rieselfelder endlich einstampfen und hatte dann endlich die Voraussetzungen, die also sowohl Hobrecht als auch später Herrn Speer fehlten, um hier Groß-Germania zu errichten. Man konnte dann hier endlich bauen. Und man hat aber nicht nur Wohnungen gebaut, sondern das Team um Roland Korn wollte auch
Erholungsflächen schaffen, Kultureinrichtungen schaffen, Sporteinrichtungen schaffen, Kindereinrichtungen schaffen, Gesundheitszentren schaffen. Also alles, was zum Leben notwendig ist. Und das nicht nachträglich, sondern parallel mit dem industriellen Wohnungsbau. Und das ist nach meiner Meinung nach die wichtigste Aufgabe oder das wichtigste Ziel, was wir vorhatten. Und was, das kann man wohl mit Stolz sagen, auch innerhalb von 10 Jahren gelang.
Aber das war in West-Berlin zum gleichen Zeit eigentlich ähnlich. Also das Märkische Viertel wurde gebaut, Gropiusstadt. Genau. Kannten die sich untereinander?
Also der Roland Korn durfte sich das vorher anschauen, hat sich das angesehen und hat eben von Anfang an gesagt, das Märkische Viertel war zum Scheitern verurteilt, weil dort von Anfang an eben keine Infrastruktur gebaut wurde, alles so auf dem Haufen gebaut wurde. Und in Gropiusstadt hat man eben die Leitlinien des Bauhauses berücksichtigt, hat größer, heller, lichter gebaut und hat aber eben auch die vorhandenen Strukturen nicht platt gemacht, sondern mit eingebunden. Und genau das war dann das Vorbild, um das alte Dorf Marzahn eben auch nicht platt zu machen, sondern stehen zu lassen und damit auch das Lebens, sozusagen die lebenswerte Qualität hier auch zu erhöhen.
Das Dorf Altmarzahn ist ja ein historisch entstandenes Dorf. Es ist im 13. Jahrhundert entstanden. Und da muss man natürlich sagen, also das ist schon ein besonderes Dorf. Und dann hat mich natürlich sehr gefreut, dass die Kirche in Marzahn von einem Schinkelschüler gebaut wurde. Und die steht ja heute noch. Und dieses Dorf, was in der Landschaft lag, das durfte nicht verändert werden. Und wir haben in der Tat bei unserem Entwurf nicht ein Haus von Marzahn abgerissen.
Oh Mann ey, das hätten sie mal am Steglitzer Kreisel machen sollen, wo sie die komplette Dorfstruktur entkernt haben und nur um die autogerechte Stadt zu bauen.
Ja, sie hätten sich vielleicht auch mal in Ostberlin bei ihren Kollegen erkundigen können, wie man das macht.
Warum habe ich mit diesem Ende gerechnet, Anne? Ich weiß es auch nicht.
Anne Mücke. Seid bereit.
12 Bezirke, hunderte Kieze. Berlin ist überall. Radio 1, die schöne Straße mit Volker Wiebrecht.
Schöne Frau, ich möchte Ihnen nachrufen, dass ich noch nie eine Frau gesehen habe, wo die Frisur von der Farbe her genau zu dem passte, was in den Beuteln drin war, nämlich knallrote Äpfel. Das, muss ich mal sagen, ist eine formschöne Einheit und verdient einen extra Applaus, Madame. Sie verbeugt sich mit roter Schürze. Also hier ist demnächst Herbstfest. Es ist tatsächlich eine herbstliche Stimmung. Was ich schon alles gelernt habe in dieser kleinen Sendung, Wahnsinn. Ja? Also die Reichen wohnten im Westen einer Stadt und zwar in allen Städten der Welt, weil der gute Wind von Westen kam und deshalb hat man Industrie im Osten gebaut. Und das ist aber auch so viel Grün hier, weil man natürlich mehr im Westen gebaut hat. Darüber hinaus habe ich gelernt, dass der leckerste Kuchen des letzten Jahres, den ich gegessen habe, eine Eierschnecke ist.
Eierschecke.
Eine was?
Eierschecke.
Eine Eierschecke?
Ja, keine Schnecke, eine Schecke. Ah, kommt aus Dresden.
Die Kollegen vom Rundfunk nuscheln immer so. Die eine Eierschecke.
Eine Eierschecke.
Und dann habe ich auch noch gelesen, was war das mit der Kettwurst? Hast du doch vorhin auch noch mal. Was stand da unter dem Kettwurst?
Du hast das fotografiert irgendwie. Es wird frittiert und in warmem Ketchup und dann in das Brötchen eingedampft.
Ich muss das Foto ganz kurz suchen. Dass ich vorhin gesagt habe, okay, wie die Touristen sind wir hier durchgelaufen. Warte mal, ist es das hier? Genau, der Gute-Laune-Snack, Original-Ost-Kettwurst, nur 3 Euro. Die Original-Ost-Kettwurst besteht aus einem speziellen Brötchen. Das ist ja mal wichtig, dass eine Wurst aus Brötchen besteht, die auf einem Heizstab gespießt und dadurch erhitzt wird. Gleichzeitig wird die frisch frittierte Kettwurst in warmen, besonders lecker gewürzten Ketchup getaucht und in das Brötchen gesteckt.
Aber die kommen nicht aus Berlin, weißt du, woran ich das erkenne?
Woran? Jetzt bist du auch noch eine Kettwurst-Expertin.
Ja, heißt das Schrippe und nicht Brötchen.
Ach so, verstehe. Sag mal, du bist auch.
Du kannst mich gern bezahlen, ich gebe dir noch ein paar Lektionen.
Also deshalb bist du auch heute mal raus. Du bist eine Ostpflanze und brauchst mal Regen, oder?
Genau.
Geheime Orte. Verborgene Missetaten. Dunkle Hinterhöfe. Der Radio 1 Straßenkrimi.
Heute mit einer wirklich hyperaktiven und trotzdem in aller Ruhe gelassenen Redakteurin hast du ja noch einen schwunghaften Schwarzhandel aufgebaut, das irgendwie Westwaren, die du hier verkaufst?
Ja,
oder?
Ja, ich weiß auch nicht. Ich glaube, ich falle nachher tot um.
Wir sind beim Live-Krimi, meine sehr verehrten Damen und Herren, und da haben wir zwei Mitspieler. Ich darf mal zunächst fragen, direkt am Ende hier aus der Nachbarschaft zu uns gestoßen, wie ist denn das Wertebefinden und der Name?
Das Wertebefinden ist prima, es ist Freitag und damit Wochenende und der Name ist Arlette.
Arlette, das aber zum Reimen einladen, da würde sich ein nett reimen, aber das wäre zu naheliegend.
Ich kenne sie alle. Arlette, Baguette, Zigarette, Closette.
Wo kommt denn der Name Arlette her? Ich habe ihn noch nie gehört. Also es ist wirklich eine Gehirnpremiere bei mir.
Aus Frankreich.
Ah, wie der Name auch schon dezent andeutet. Trebell. Also, und auf der anderen Seite, da komme ich ja mit dem Mikrofon nicht ran. Ein junger Herr, freundlich lächelnd. Guten Tag, wer sind Sie denn so?
Schönen guten Tag, Yannick mein Name.
Hallo, guten Tag, Yannick. Hallo. Auch hier aus der Gegend oder extra angereist zum Hören der Sendung?
Nur für die Sendung und für die Festlichkeiten hier angekommen.
Okay,
schon. Mit großer Freude.
Schon ein Bier getrunken?
Ein Federweißer.
Ein Federweißer. Ah, das heißt, wir müssen schnell machen, ne? Alles klar, verstehe. Gut. Ja, dann schlage ich vor, liebe Anne, dass,
ja,
du die, dass du die Erzählerin bist. Haben wir dann auch noch die Begriffe auf der Pfanne, die wir da zusammengetragen haben?
Ui, warte mal. Also Skywalk, Plattenbau, Zahnarzt.
Marzahnarzt.
Marzahnarzt, Töpfern.
Dorfanger. Oder
und
so.
Dorfanger, mhm. Genau.
Das sind die Begriffe, die auftauchen. Und Sie, geneigte Hörerinnen und Hörer, sind dann bitte in der Lage, bei uns anzurufen. Ruf den Potsdam 031 für Potsdam 7099 111.
Das ist für die beiden Mitspieler.
Darf ich mal fragen, was die Anrufer denn gewinnen, bevor wir dahin
kommen? Da kommt, das steht eigentlich auch irgendwie in deiner Moderation zum Straßenkrimi. Also, aber ich sag's mal. Also, die gewinnen einen Gutschein für den Marzahner Krug. Sie gewinnen 6 verschiedene Sorten Mehl vom Müller Wolf. Mhm. Sie gewinnen ein Lesebuch Marzahn Hellersdorf vom Bezirksmuseum Hellersdorf. Und sie gewinnen hier vom Kulturgut eine sogenannte Insektentüte aus Ton. Natürlich und einen selbstgefertigten Honig von Bienen hier vom Kulturgut.
Insektentüte.
Das ist die volle Dröhnung, aber das hören wir nachher nochmal.
Ah, gut. Ja, die Insektentüte.
Also und unsere beiden Mitspieler bekommen Katja Oskamp, Marzahn Mon Amour.
Okay. Also die Insektentüte ist übrigens keine Tüte mit Insekten gefüllt. Also müssen Sie sich nicht gruseln, sondern es handelt sich offensichtlich um eine Wohneinrichtung.
Genau, ja. Da gehen vor allem gerne Ohrenkneifer rein.
Ja.
Sag mal, ja, ich weiß alles. Ich weiß alles.
Ey, was für eine unfassbare, tiefsinnige Kollegin ich doch da habe. Da mussten wir uns in Marzahn treffen, dass ich das mal entdecke.
Genau.
Ich hab dich jahrelang für blöd gehalten, aber das bist du ja gar nicht. Das ist ja,
das ist 25 Jahre lang, ja, siehst du, so kann man sich täuschen.
Soll ich ihn jetzt hauen?
Ja, bitte.
Mann,
lass uns lieber spielen.
Also, meine sehr verehrten Herren, ein Live-Krimi von Richard Fasten. Ich mochte Anne natürlich immer, aber deshalb kann man es ja auch so sagen.
Genau.
Pinocchio sprach. So, jetzt geht's los. Tod in Altmarzahn.
Oskar Breitling lag unweit des Dorfangers erwürgt vor der alten Marzahner Kirche. Kommissar Butt konnte nur noch seinen Tod feststellen.
Tod.
Er hüstelte nervös.
Hüstel.
Und machte sich auf, um Breitlings Witwe die traurige Nachricht zu überbringen. Carla Breitling schüttelte in einem schlichten Altmarzahner Plattenbau ihre blonde Mähne und brach in Tränen aus. Schluchzend fragte sie, wer denn nun in Zukunft mit ihr zum Marzahnarzt gehen und den Müll heruntertragen würde.
Aber wer geht mit mir zum Marzahnarzt und wer trägt jetzt den Müll runter?
Nach ihrem Alibi für die Tatzeit befragt, antwortete sie ausweichend, einen künstlerisch wertvollen Töpferkurs besucht zu haben.
Da war ich gar nicht hier. Ich war töpfern.
Oskar Breitlings Bruder Bertram brummte wie ein sterbender Pottwal, als ihn Butt über den Tod seines Bruders informierte. Er berichtete von gewissen Eheproblemen zwischen Carla Breitling und seinem Bruder Oskar.
Ja, die Ehe bei den beiden, da war auch schon lange keine Liebe mehr im Spiel. Ganz schwierig.
Zur Tatzeit wollte er einen romantischen Skywalk über die Dächer von Marzahn unternommen haben. Das behauptete er zumindest und rieb sich die speckig glänzende Glatze.
Oh, da habe ich einen wunderschönen romantischen Spaziergang über den Marzahner Skywalk gemacht. Was für ein Panorama, was für ein Ambivalente.
Oskar Breitlings Arbeitskollege Horst Ballmann öffnete Butt verschlafen die Tür. Er gab an, die letzten 10 Stunden tief und fest geschlafen zu haben. Butt grunzte zufrieden. Er dachte an das lange dunkle Haar, das Oskar Breitling seinem Mörder im Todeskampf ausgerissen hatte. Natürlich wusste Butt jetzt längst, wer Oskar Breitling erwürgt hatte. Er zitierte ein altes chinesisches Sprichwort.
Es lebe die Maxime, ein Land, zwei Systeme. Sie lebe hoch, hoch, hoch.
Und nahm den Täter fest. Wer tötete Oskar Breitling?
Also, wenn Sie das wissen, meine sehr verehrten Damen und Herren, rufen Sie doch bitte in Potsdam an, 031 für Potsdam 7099 111. Ich habe noch eine Nachfrage. Was ist der Unterschied zwischen einem sterbenden Pottwal und einem Mann in äußerster Verzückung? Muss nicht beantwortet werden, die Frage. Ich wollte es wenigstens nur mal einmal gefragt haben. Vielen herzlichen Dank, Annette.
Erstmal, ne?
Ja, also, Dankeschön. Sie haben im Hintergrund gehört, der Engel ist auch wieder zurück. Hast du Kuchen mitgebracht? So, das ist ja mal erstaunlich. Ich glaube, seit wir jetzt hier angekommen sind, ich bin seit 11.30 Uhr in Marzahn-Hellersdorf, hier am alten Dorfkern Altmarzahn 23, sitze hier auf dem Bürgersteig. Ältere Damen mit dem Rollator müssen um mich herum. Der ein oder andere Biertrinker hat sich schon zu uns gesellt. Hallo erstmal, Tachchen, Prosti. Der Kollege Hölzen ist auch da und hat eine Eierschecke mitgebracht. Das erste Mal, dass ich nicht genau weiß, wie es eigentlich weitergeht. Anne, dein Moderator hat Pflegebedarf.
Ja, bitte.
Also, wie geht es denn jetzt weiter in dieser kleinen Sendung?
Du müsstest jetzt mit der Gewinnerin sprechen.
Ah, ich möchte die Gewinnerin bitte haben. Also man gewöhnt sich dran. Bitte? Ich möchte jetzt mal mit Gewinnern sprechen, nicht immer mit Verlierern.
Ja, genau.
Wer ist denn die Gewinnerin heute?
Katharina.
Katharina. Hallo, guten Tag, Katharina.
Hallo, Volker.
Wie geht es?
Gut.
Ja? Darf ich mal fragen, von wo du anrufst?
Aus Hohenschönhausen. Um die Ecke sozusagen.
Das ist ja quasi um die Ecke. Und in was für einem Wohnhaus wohnst du? Wohnst du auch in einer Platte oder in einem Altbau?
Natürlich. WBS 70, quadratisch, praktisch gut.
Sehr schön. Geht es dir ausgezeichnet soweit?
Ja, kann man so sagen.
Prima. Du hast ja schon gehört, dass du neben dem Insektenhotel, in das du nicht selber einziehen musst, auch noch allerlei andere Dinge mitbekommst als Gewinne. Die haben wir vorhin schon aufgezählt. Ich könnte sie jetzt nicht mehr alle wiedergeben, aber es ist reichhaltig. Unter anderem auch ein Besuch hier in dem Kulturgut mit allem Zick und Zack. Darf ich aber zunächst mal fragen, wer denn der Täter war, deinen Ermittlungen nach?
Meiner Ermittlung nach Horst Ballmann, nach dem Ausschlussprinzip.
Was hast du denn da ausgeschlossen?
Die Witwe war blond, der Bruder hatte keine Haare und wenn er ein schwarzes Haar findet, bleibt nur noch der Horst übrig.
Wenn man dann mal einmal sich besinnen kann in seiner kleinen Kemenate, dann kommt man doch auf außerordentliche Dinge. Das ist vollkommen richtig und das große Gewinnpaket aus Altmarzahn geht dir zu, meine Liebe.
Ja, super, ich freue mich.
Ja, ja. Ich soll jetzt einen Jingle abspielen. Möchtest du mich vielleicht als deine Marionette nutzen in deinem Rechtleben oder bist du Bauchredner? Du weißt ja, wo du die Hand reinmachen musst, dann kann die einfach so la la tra la 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 einfach auf. Gut, ich möchte einen Jingle.
Der Radio 1 Straßenkrimi. Wer findet den Mörder und gewinnt die volle Dröhnung Altmarzahn?
Ist okay, wenn wir jetzt Musik machen, Anne? Ja, Musik bitte.
Radio 1, die schöne Straße mit Volker Wiebrecht.
Also jetzt bin ich doch ein bisschen misstrauisch geworden. Ich glaube, hier gibt es ein internationales Komplott, meine sehr verehrten Damen und Herren. Denn ich fühle mich hier gerade tatsächlich an eine Geschichte erinnert, die ich in meinen Kindestagen mal erlebt habe, beziehungsweise davon gehört habe. Ich kann mich nicht mehr genau daran erinnern. Vielleicht wissen Sie es. Um mich herum sind 7 kleine Menschen, die durch die Gegend huscheln. Und gerade kam eine ältere Dame vorbei und hat mir einen Apfel gebracht. Das ist irgendwie habe ich die Geschichte schon mal gelesen. Naja, Apfel. Willkommen. The Farm and All Together Now, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich muss mal ganz kurz gucken. 15.37 Uhr, fast 38. Wir sind hier wieder bei herrlichem Sonnenwetter. Tatsächlich in Altmarzahn Nummer 23. In der alten Dorf, naja, wie sagt man, Zentrale, nö, also dem alten Dorfkern von Marzahn. Drumherum war viel Niesel und Fiesel und vor allen Dingen Grieselfelder. Und jetzt haben wir mittlerweile hier das Epizentrum dessen, was man im Westen für den Osten hält, ist aber gar nicht so. Haben wir im Laufe der Sendung schon mittlerweile festgestellt. Viele Menschen kommen hierher, um auf dem Erntedankfest zu feiern, Bierchen zu trinken. Das ist eine herbstliche Luft und wie es sich gehört, liefern wir jetzt auch die passende Musik dazu. Mit einem der schon seit wie vielen Jahren eigentlich?
Auch lange noch 20 Jahre.
Na, das würde ich mal sagen, ist eine Stimme, oder? Mein lieber Freund und das aus einem so dünnen Körper, mein lieber Skinny.
Ja, man soll nicht immer nach dem Äußeren gehen, sagt man.
Also, Erik Hölzel ist bei uns Skinny Erik und Sie ahnen schon, er ist im Gegensatz zu seinem Namen kein Fetti, sondern ein ranker, schlanker Bluesmusiker, der schon seit 20 Jahren hier in WB 70 wohnt und zufrieden ist. Ja, nein, 1 bis 10 Skala.
Definiere zufrieden, man kann es aushalten. Also, man hält's aus.
Zufrieden heißt, ich stehe morgens auf und denke mir, ich gucke gerne aus dem Fenster. Was siehst du, wenn du aus dem Fenster guckst?
Ja, da ist doch noch dunkel, also wird jetzt wieder dunkel, da sehe ich noch nichts. Nee, aber ich gucke schon gerne aus dem Fenster. Ich habe das Glück, dass es vorne und hinten raus grün ist, das kann man schon aushalten. Ich habe eine gute Ecke erwischt. Mhm.
Weil der Mann so eine gute Stimme hat, also Sie merken schon, ist auf keinen Fall mit Michael Hölzen verwandt. Der im Hintergrund so froschartig tötet los. Skinny ist Musiker, Bluesmusiker. Da würde man jetzt natürlich denken, Marzahn und Blues, gibt es inhaltlichen Zusammenhang? Ist das ein kausaler oder ein korrelativer Zusammenhang?
Wenn das da einen Zusammenhang gäbe, den man da herbeizaubern möchte, würde ich das eher als bildungspolitischen betrachten, weil diese Art der Musik halt tatsächlich zumindest in der Wahrnehmung schon ein Nischendasein führt. Ja.
Eine Nische, die in einem der größten Proberäume, den die Stadt überhaupt hat. Gibt es ein größeres als die Orwo, selbstverwaltete mittlerweile Musikerübungsräume? Gibt es irgendwas größeres als das Orwo-Haus?
Nach dem, was wir wissen, nicht innerhalb von Europa.
Und da bist du jeden Tag und probst mit deiner Band und ihr redet über nichts anderes, über Musik also und Selbstverwaltung oder wie stelle ich mir das Leben vor?
Oder wie stelle ich mir das Leben vor? So ist, glaube ich, besser.
Fake News.
It's all fake news. Nee, das ist ganz unterschiedlich. Also erstmal ist es ein Riesenhaus, wirklich mit 6, 7 Etagen, alles voller Proberäumen und da gehen über die Woche, über den Monat locker 800 bis 1000 Leute ein und aus. Und das Ganze wird von einem verhältnismäßig kleinen Haufen ehrenamtlicher Verrückter getragen, die das eigentlich mehr oder weniger in der Freizeit stemmen. Und somit gibt es dort halt Leute, die, sag ich mal, nur zum Musikmachen da rein und rausgehen, sich dort auch ein bisschen vom Alltag zurückziehen und so weiter und so fort. Und dann gibt es Leute, die da hingehen, um sich zu engagieren. Und dann gibt es Leute, die verbringen da einfach gerne Zeit, weil halt das ein anderer Rahmen ist, als man das von der Stadt hier oder in Marzahn allgemein herkennt.
Jetzt ist Blues nicht unbedingt das, was ich deiner Generation zuschreiben würde. Ich würde mal sagen, du bist maximal 32, 33, richtig?
Und ein bisschen älter.
Wie viel älter bist du denn?
Ich, 37.
Na komm, so viel älter ist das auch nicht.
Also, wie bist du auf den Blues gekommen?
Auf langem Wege. Also erstmal war es für mich ein Vehikel, um an der Gitarre Grundlegendes zu erlernen und zu begreifen. Und direkt auseinandergesetzt habe ich mich dann in meiner Zeit in Magdeburg damit, wo ich Session-Host war und sozusagen einmal die Woche die Bühne frei gemacht habe für Jung und Alt. Und da saß ich dann ganz schnell mittendrin und musste mich dann halt auseinandersetzen, um dann da auch nicht über Bord zu fallen, sage ich mal.
Ja.
Und dann gab es einen Einschnitt in meinem Leben, eine Mittelhandknochenverletzung, die natürlich dann auch eine gewisse Zeit gefordert hat. Und wie ich dann wieder angefangen habe, die Gitarre in die Hand zu nehmen, kam das, wie natürlich habe ich eigentlich fast nur Blues gespielt, meine ersten Songs in dem Stil, sage ich mal, dann auch geschrieben und mich damit einfach weiter befasst. Ja, das war sehr natürlich.
Also genug Speisekarte vorgelesen, lass uns was hören. Ja? Lass uns mal wirklich richtig was essen. Ich würde vorschlagen, ich begleite dich mit meinem tiefen Sprechgesang und deiner entsprechenden Ansage auf deinem Weg rüber zum Mikrofon hier, das wir aufgebaut haben. Ihr gibt auch so die ersten Menschen, die sich in der Sommer versammelt haben. Vielleicht können Sie ganz kurz mal applaudieren, während der Künstler sich da hinsetzt. Danke sehr, meine sehr verehrten Herren. Skinny Erik packt seine Gitarre aus. Jetzt rutscht es bei mir langsam so ins Hamburgerische ab. Das wollen wir mal schnell mal lassen und wieder auf Normalstimme stellen. Skinny Erik, was wirst du uns denn spielen, Skinny Erik?
Ich dachte erstmal an einen guten alten Klassiker und wenn noch Luft ist, habe ich vielleicht noch ein kurzes Nimmerchen aus eigener Feder zur Hand.
Dann fangen wir mit dem Klassiker an.
Alles klar. Baby, what you want me? You've got me running, you've got me hiding, got me running, hiding, running
anywhere. Eric!
Vielen Dank, Dankeschön.
What a voice, isn't it? Wo sieht man dich das nächste Mal live? Also wir haben uns hier natürlich geschickt vor dir aufgebaut mit unserem ganzen Transporter bzw. Übertragungswagen. Die Leute müssen wirklich um die Ecke herumgucken. Wir sitzen hier wirklich nur in so einer ganz kleinen, sonnendurchfluteten Einfallwinkelstraße direkt vor dem Haupteingang. Wo sehen wir dich das nächste Mal? Wollen wir was zu spielen?
Da kann ich jetzt leider unpässlicherweise nicht mal was Konkretes sagen. Ich war halt jetzt auch wieder mit einer Schlüsselbeinverletzung lange außer Gefecht und kann frühestens ab September wieder Termine machen. Da müsst ihr euch dann an die Facebook-Seite halten, Instagram, was es da so gibt, da mal raufschauen.
Und was war es, Fahrradunfall oder Roller?
Ja, Fahrrad.
Fahrradunfall. A, gute Besserung, B, danke, C, hoffentlich auf bald.
Ich danke, vielen Dank.
Skinny Erik, Dankeschön.
Zwölf Bezirke, hunderte Kieze. Berlin ist überall. Radio 1. Die schöne Straße. Mit Volker Wiebrecht.
als ich mich heute Morgen um 8 Uhr und 4 Minuten schmatzend von links nach rechts geworfen habe und über den Tag nachgedacht habe, was mir bevorsteht, dachte ich, na, bist mal gespannt, wie häufig der Witz kommt. Und, hast du Begrüßungsgeld gekriegt oder hast du dir ein Visum gekauft? Bislang nur 2 Mal. Wer hätte das gedacht, meine sehr verehrten Damen und Herren, dass ich am Freitag, den 13., so einen herrlichen Tag in weiten Feldingen und vor allen Dingen nur durch 20 Kilometer von Charlottenburg entfernten Altmarzahn erleben würde, oder? So ein schöner Sonnentag. Also wirklich, wenn sie, hier sind wir, da rauchen sie, da trinken sie Bier, machen nix, genau wie ich. Toll. Also, herrlich. So schön hier. Hallo? Grüßi? Ja, bringen Sie mir auch ein Bier mit. Ja, würden Sie gerne zahlen, danke. Ja. Und it's no good. Die Damen und Herren, 16 Uhr und 10 Minuten. Ein schöner Herbsttag neigt sich zu 17 Uhr dem Sendungsende entgegen. Ich musste ganz kurz mal überlegen, ob der Satz sinnvoll ist. So. Was gackelst du denn? Hast du irgendwie erst so Lachgas genommen?
Ja,
oder
ja, ja. Ich fand das toll, wie du versucht hast, den Satz grammatikalisch zu retten.
Ja, und würdest du den Versuch als gescheitert betrachten?
Nee, ging einigermaßen. Aber ist ja oft so bei dir, dass du gerade noch so die Kurve kriegst.
Ja, weißt du, das Problem im Leben ist immer, entweder entweder man ist zu schnell, dann fliegt man außer Kurve. Mhm. Und wenn man in der Kurve drin bleibt, dann hat man nicht genug Gas gegeben und nicht genug Spaß gehabt.
Boah, jetzt wird mir einiges klar in meinem Leben.
Ja, warum ich keinen Motorradführerschein habe, genau.
Wenn er fliegt, werden Wünsche wahr. Michael Hölzen ist der Radio 1 Straßenengel.
Und umtriebig gewesen hier in Altmarzahn, im alten Dorfkern, der umbaut wurde, seit den 70er Jahren umstellt wurde geradezu und kilometerweise flankiert wird auf dem Weg, auf dem Paradeweg hier aus der Berliner Innenstadt, also beziehungsweise Mitte und Alexanderplatz, raus in die schönen Gefilde.
Landsberger Allee. Mhm.
Danke, das war das Wort, das ich gesucht habe, aber du hast es dann ja eingefügt. Siehst du, das nennt man Teamarbeit.
Ja.
Deshalb, weil wir Teamarbeit betreiben, mache ich jetzt auch die Anmoderation. Ja. Und du bist quasi Exekutive.
Ja.
Deine Aufgabe war es ja, ein Spielzeugmuseum zu finden. Nochmal, Franz. Ja, genau. Nochmal. Hast du es gefunden?
Ja. Ja. Danke. Direkt hier um die Ecke. Da vorne ist ja der Dorfanger von Altmarzahn. Und da steht die Sonderausstellungsfläche des Bezirksmuseums Marzahn-Hellersdorf. Und da gibt es eine Ausstellung, die nennt sich Die Triola DDR-Spielzeug. Klingt jetzt erstmal so hauptamtlich, würde ich sagen. Da bin ich reingegangen und habe mir das angeguckt. Und das Erste, was ich gelernt habe, war, dass der Erfinder des Sandmännchens hier aus Marzahn kommt. Das war nämlich Gerhard Behrendt. Der hat hier gelebt. Dem hat man dann natürlich ein kleines Denkmal gesetzt. Ja, und dann bin ich da so durchgelaufen und habe eine ganze Menge über Ost-Spielzeug gelernt.
Denkmal in Form von kleinem Sandmännchen oder...
Ja, nee, also Lego, zum Beispiel Lego. Lego, hast du mit Lego gespielt?
Ja, aber das Denkmal für den Erfinder...
Ach so, nee. So, es war einfach nur so ein paar Ausstellungsstücke, ein paar Sandmännchen, ein paar Filmausschnitte, ein paar Texttafeln. Also, okay. Ist jetzt neuerdings hier Einflugsschneise vom BER? Oder?
Nee, ich glaube, der BER hat gerade eröffnet, das ist der erste Flieger, der landet. Weltpremiere bei Radio 1, kann man einfach mal durchsagen.
Ja. Naja, und da, also ich habe zum Beispiel gelernt, es gab in der DDR auch Spielzeug wie Lego, das hieß PB. Und das war in der ersten Version tatsächlich mit dem West-Lego auch kompatibel. Und dann ist aber irgendwann Lego gekommen und hat gesagt, hört mal gut zu, da im Osten hinterm eisernen Vorhang, so geht's aber nicht, das baut ihr jetzt mal schön anders. Und dann mussten sie es anders bauen und seitdem passten Ost- und West-Bauklötze nicht mehr zusammen.
Haben sie keine runden Noppen, sondern quadratische Noppen oben drauf?
Ja, andere Noppen, größer einfach. Es passte nicht mehr zusammen, ja, und das war natürlich tief traurig. Ne? Da gab es dann so einen Ausstellungsraum mit Jungsspielzeug, da gab es zum Beispiel so einen Plastikkipper, ein LKW, der sozusagen das Bobbycar des Ostens war. Bobbycar ist für mich eins der meistgehassten Spielzeugobjekte, die ich kenne, weil immer wenn die über so gefließte Steine fahren, beschallen die so einen ganzen Hinterhof. Ich weiß nicht, ob du auch solche Erfahrungen gemacht hast. Und dieser Ostkipper hat das eben...
Ja, aber meine Nachbarn hören Radio 1.
Ah, okay, alles klar, super. Ja, was ich auch ganz interessant fand, war, es gab sensationell schönes Holzspielzeug in der DDR, topmodern. Das war in vielen Kitas zu haben, als Privatperson ein bisschen schwieriger zu bekommen. Aber ganz toll gemacht, also fand ich grandios vom Design her. Und dann bin ich ins Mädchenzimmer gegangen und habe mir mal angeguckt, was Mädchen womit Mädchen eigentlich gespielt haben. Und zum Beispiel, hat deine Tochter eine Barbie-Puppe gehabt?
Nee, hat sie nicht.
Nee. Nee, weil sie nicht wollte oder weil sie nicht durfte?
Nee, die wollte nicht.
Die wollte nicht.
Die hatte andere Puppen.
Okay, also wenn du im Osten eine Barbie haben wolltest, hattest du auch das Problem, war der Vorhang dazwischen, aber es gab Steffi. Steffi war wie Barbie, aber so mit so hochtupierten Haaren und so, habe ich da auch gelernt. Also es gab eben auch die Ostvariante. Dann gab es viele Plüschtiere, die auch verdammte Ähnlichkeit hatten mit den Tieren aus dem Westen. Da weiß ich auch nicht genau, ob der Osten den Westen kopiert hat oder der Westen den Osten, ist so ein bisschen unklar. Es gab zum Beispiel auch viele Brettspiele, Mensch, ärgere dich nicht, hieß im Osten wie nochmal? Raus. Ne? Also zack, einfach raus, ein bisschen einfacher. Und der Namensspender für diese Ausstellung, die Triola, ist das, was man im Westen eine Melodika nennt. Weißt du, das ist so ein Ding mit so Tasten.
Tasten, aber wo man reinblasen
muss. Wo du reinblasen musst, genau.
Wo man so einen speichelfeuchten mit ungefähr 7 Liter Sabber vollgepfropften Schlauch im Hals hatte. Und wenn man die Tröte hochgehoben hat, hat man, naja gut. Das
richtig, du hast es genau richtig gesagt. Und deswegen hat man in dem Museum auch das Ding irgendwie per Motor betrieben, damit da nicht jeder reinsabbelt. Boah. Und man kann nur die Tasten drücken. Aber es ist ein sehr schönes, melodisches Spielzeug. Ein paar von den Spielzeugen, da habe ich tatsächlich...
Kann es sein, dass du ungefähr 3-mal so lange im Mädchenzimmer warst? Ich frage ja nur.
Nee. Ich war dann da ja durch und dann habe ich mir noch ein paar andere Sachen angeguckt. Also da gibt es dann irgendwie einen Raum mit Militärspielzeug, wenn dir das mehr passt, so irgendwie, ne? Soldaten. Jawohl. Ja, sehr NVA und so. Ich hatte tatsächlich auch einen Plüschhund, von dem ich nicht wusste, dass er aus der DDR ist, aber das habe ich dann heute eben auch gelernt. Und dann hatte ich so ein Eishockeyspiel, das war so ein bisschen so wie die Westvariante Kicker, aber eben Eishockey kam aus der UdSSR, war auch ein sehr begehrtes Spielzeug. Und was ich ganz toll finde, diese Ausstellung eröffnet heute ab 17 Uhr. Die Triola DDR-Spielzeug. Und das Schöne ist, da wird ein Chor auftreten und der wird DDR-Kinderlieder zum Besten geben. Also kann ich jedem nur wärmstens ans Herz legen. Es werden sich wahrscheinlich dramatische Szenen da abspielen, weil viele Leute dann eben, ja, Anne, was sagst du?
Ich könnte zum Beispiel eins singen.
Ja.
Tempel im Sommerwind. Da, wo fröhliche Kinder sind. Zum
Beispiel. Ja, ey, Respekt, oder? Respekt. Ja, also heute 17 Uhr, Bezirksmuseum Marzahn-Hellersdorf. Wahrscheinlich ohne Focke.
Sag mal, dreht ihr eigentlich alle frei oder was? Macht jetzt hier jeder, was er will? Können wir mal ganz kurz mal sagen, ganz kurz. Wer ist hier der Mann, ist der Chef? Mal kurz ein Handzeichen von euch. Ja, richtig bemerkt. Kein Händchen war oben. Und so bleibt's auch, Freunde. Danke.
Bin ich auf Sendung? Hallo? Rotlicht da? Es gibt keins. Meine sehr verehrten Damen und Herren, 16.21 Uhr. Wir sind hier draußen in Alt-Marzahn, das schon seit 13 Uhr. Ein bunter und vor allen Dingen illustrer Herbsttag liegt hinter uns am 13. September des Jahres 2019. Viel haben wir ja schon gelernt bislang. Ich will noch nicht schlussendlich mich zur abschließenden Zusammenfassung hinreißen lassen. Aber doch nochmal so viel für alle, die später eingeschaltet haben. Also das Learning hier war besonders intensiv für mich. Also einerseits die Feststellung, dass der Westwind dafür sorgt, dass die Reichen immer im Westen einer Stadt wohnen und die Industriearbeiter immer eher im Osten. Das war beispielsweise komplett neu. Dass Berlin ja auf dieser alten Struktur beruht, mehrere Dorfkerne, ringartig jeweils immer gewachsen, verbunden dann durch große radiale Achsen. Das beispielsweise sieht man hier wirklich sehr schön mit der Landsberger Allee, die diesen Dorfkern streift. Aber der Hammer war tatsächlich die Mühle. Also da muss ich wirklich sagen, das hat mich sehr beeindruckt, dass der Herr Wolf nochmal das Müllerhandwerk hier reaktiviert hat und selber Mehl mahlt, selber die gesamte Mühle aufgebaut hat, als Schreiner, der ja zusätzlich auch nochmal ist, die Feinmechanik da gebaut hat, die Metallteile dort hat extra speziell fertigen lassen und das Ganze riecht wirklich so, als sei man bei Krabat im Märchen. Und jetzt, da rede ich mal 2 Minuten alleine und wer kommt denn da um die Ecke?
Und er schläft in der Mühle, wenn Sturm angesagt ist, um sie in den Wind zu drehen.
Also kurzum, wenn Sie noch nicht in Marzahn-Hellersdorf waren, dann kommen Sie doch mal unbedingt her. Wir sind noch 35 Minuten da und das Gute ist, das Bier wird erst am Sonntagabend hier abgebaut.
Radio 1, die schöne Straße mit Volker Wiebrecht.
muss gestehen, ich mache ja nicht nur Radio, sondern manchmal gucke ich auch Fernsehen und habe gestern, das erzählte ich gerade auch den Kollegen, die hier gerade um mich herum saßen, Skobel auf Dreisat gesehen, eine Diskussionssendung, wo es im Wesentlichen um die Zukunft und die Gestaltung der Stadt geht. Und wenn man erlebt, wie es hier gerade in Alt-Marzahn ist, man sitzt draußen, lau weht der Wind, die Bäumchen sind schon ein bisschen angegilbt, es herrscht eine schöne Herbstsommer an diesem Septembertag, dem 13. Und sie stellen fest, keine Autos in Bewegung, nur hier und da ein paar Versorgungsfahrzeuge. Das wirft dann schon nochmal die Frage auf, wie man eigentlich tatsächlich angesichts eines so alten Dorfkerns, wie man eigentlich in Zukunft leben will. Denn eigentlich ist es ja ganz schön, sich an allen Ecken und Stellen zusammenstellen zu können, ungestört zu sein, ohne Autoverkehr, auch wenn ich jetzt selber mit dem Auto hier bin. Aber das wirft auch die Frage auf, wie man eigentlich die Zukunft gestalten will. Ich will jetzt nicht beantworten und auch nicht mit den Antworten der Sendung gestern auffüllen, aber wir wollen zumindest mal einen Blick werfen in die Vergangenheit. Das machen wir gleich mit jemandem, der schon lange hier in Alt-Marzahn wohnt und ich glaube, die Ruhe weg hat. Sie sehen ganz zufrieden aus, Herr Huhn, oder? Sind Sie eigentlich auch, ne?
Ja, ich kann nicht klagen über meinen Gemütszustand.
Ja, ich würde mal sagen, dann untermalen wir das jetzt noch mit illustrer Musik. Ich kann nicht klagen über meinen Gemütszustand. Ich habe ein zufriedenstellendes Verhältnis zu mir. So, Expedition Alt-Marzahn, meine sehr verehrten Damen und Herren. Wir sind bei unserem letzten Expeditionsteilnehmer angelangt. Einer, der schon seit vielen Jahren hier genau im alten Dorfkern wohnt. Das ist Bernhard Huhn. Gerade schon kurz vorgestellt, der mit seinem Gemütszustand sehr zufrieden ist. Und einer der Mitorganisatoren des Festes. Guten Tag erstmal, Herr Huhn.
Schönen guten Tag, Herr
Liebrecht. Wie lange leben Sie schon hier in diesem schönen Alt-Marzahn, im alten Dorfkern?
Ja, eigentlich seit meiner Geburt. Also geboren bin ich im Krankenhaus, aber dann kam ich nach Hause und bin eigentlich mein ganzes Leben bis auf Lehrzeit und Studienzeit, wo man eben auswärts ist, hier gewesen.
Mhm. Jetzt sind Sie, das darf ich sagen, in Ihren 60ern. Das heißt, Sie haben noch miterlebt, dass es hier zum Himmel stank, ne? Die Rieselfelder drumherum, oder hat sich das bei Ihnen in der Familie nicht ausgewirkt, weil Sie immer die Fenster zu hat und die Kinder nie raus durften?
Naja, der Geruch reichte eigentlich nicht bis ins Dorf. Man bekam davon was mit, wenn man als Kind Karnickelfutter holen ging in die Rieselfelder. Das musste man dann erdulden.
War das der Weihnachtsbraten, den Sie da mehr oder weniger gefüttert haben?
Kaninchen, ja.
Ja, Kaninchen. Als
zum Beispiel. Mhm. Weihnachten gab es meist Pute bei uns.
Aha, wo kam denn die Pute her? Wurde die hier auch in der Gegend oder wurde die noch freigeschossen?
Das weiß ich nicht, wo die meine Mutter her hatte.
Na gut, also wir sind auch nie hier zusammengekommen, um über Puten zu reden im Einzelnen. Aber wie hat sich denn tatsächlich in diesem Areal mit den größten Neubausiedlungen Europas Ihr Leben entwickelt? Also wenn Sie es mal Revue passieren lassen in den 50 Jahren, die Sie ja doch zumindest als Erwachsener jetzt schon an diesem Leben teilnehmen.
Naja, Dorf, als ich Kind war, war es halt Dorf. Am Rande Berlins. Und die Dorfschule war in der Mitte vom Dorf. Und als ich dann in die damals erweiterte Oberschule ging, nach Lichtenberg, war ich eben der vom Dorf. Das war ja eine Dreiviertelstunde Fahrweg am Nöllner Platz in die Kantschule.
Mit der Tram gefahren oder womit?
Mit dem Bus. Und es gab hier eine O-Bus-Linie, die fuhr bis Biesdorf und dann mit der S-Bahn bis Nöllner Platz.
Waren Sie also mal der Dörfler?
Dann ja, da war ich weit draußen, der von ganz weit draußen, ja. Ja, und dann entwickelte sich ja die Idee des Wohnungsbaus.
Aber da kam niemand vorbei und hat Sie vorher als Anwohner gefragt, möchten Sie eigentlich, dass in Ihrer Gegend Neubauten errichtet werden? Und dann hat Ihr Verwandtschaft gesagt, da unterschreiben wir mal eine Petition und machen eine Bürgerbewegung. Sondern da wurde dann mal gebaut. Wie wurde Ihnen das mitgeteilt? Können Sie sich da noch dran erinnern?
Ja, es gab schon Einwohnerversammlungen, wo die Planungen vorgestellt wurden. Mhm. Also das hier im Marzahner Krug.
Auch Einspruchsrecht? Oder konnten Sie Eingaben machen?
Man konnte schon seine Meinung äußern zu bestimmten Dingen. Und das gab es durchaus. Aber die grundsätzliche Planung, die konnte man, denke ich, nicht beeinflussen. Mhm. Dazu war ich wahrscheinlich dann auch noch zu jung und unerfahren.
Wie war denn das in der Zeit, in der tatsächlich die Plattenbauten hochgezogen wurden? Hatten Sie überhaupt Zugang zum Dorfkern? Also es war ja mehr oder weniger alles von Baukränen umstellt und Baufahrzeugen. War das eine Zeit, in der Sie irgendwie den Dorfkern nicht verlassen haben? Oder wie erinnern Sie das?
Naja, es war ja so, dass die Hauptausfallstraße hier aus Berlin früher durch das Dorf ging, sodass ja hier ein reger Verkehr war durch Baufahrzeuge. Mhm. Erst als die Linienallee oder Landsberger Allee jetzt als Umgehung des Dorfes hier gebaut wurde, wurde es ruhiger. Und dann setzte die Dorfrekonstruktion ein und da gab es dann Probleme, weil alles aufgerissen wurde, die ganzen Medien erneuert wurden, bis dann wieder alles zu war. Das war schon ein Problem.
Und jetzt
aber es ging es.
Und jetzt organisieren Sie mit unter anderem das Erntedankfest alljährlich oder nur in diesem Jahr?
Nee, das ist ja das 25. Mal. Mhm. Und wir sind also als Familie auch das 25. Mal mit dabei. Herr Grasnick, der Veranstalter, kam ja vor 25 Jahren und lief durchs Dorf von Haus zu Haus und fragte, wollte er nicht mitmachen? Und ja, und da haben wir gesagt, na Eva, hier zugucken, machen wir mit. Und haben den Dorfstand dann übernommen.
Sie haben am Eingang gesagt, dass Sie mit Ihrem Gemütszustand zufrieden sind. Wie kam es dazu?
Sagen wir mal, ich kann dankbar sein für mein Leben, was ich gelebt habe.
Und wir sind sehr dankbar, dass Sie bei uns sind und bleiben werden. Und danke für die Organisation des Festes mit, im Namen aller Beteiligten, die noch nicht hier waren. Kommen Sie mal vorbei, in aller Ruhe. Bei der Landsberger Allee müssen Sie dann aussteigen, den Wagen stehen lassen, Gott sei Dank. Oder Sie kommen mit der S-Bahn, sind auch nur 5 Minuten zu Fuß, oder? Ach nee, die S-Bahn fährt, ja.
Ich erzähle es dir immer wieder, Volker, die S-Bahn, ja, das sind jetzt so Schienenersatzverkehr. Ja, ja, danke schön.
Herr Kuhn, danke, dass Sie bei uns waren. Das ist übrigens die Frau, Sie kennen sie, ne?
Ja.
Ja, die ist auch sehr zufrieden mit ihrem Gemütszustand. Danke herzlich. So, Ende Gelände, meine sehr verehrten Damen und Herren, das war's. Wir sind quasi in der Sackgasse, zumindest temporal, was die schöne Straße angeht. Wir waren 5 Stunden, also ich war 5 Stunden, aber 4 Stunden auf Sendung, 5 Stunden hier in Altmarzahn. Und der Tag begann mit einem Kinderlied und so soll er denn auch enden, denn hier ist die Dorfidylle quasi nicht rekonstruiert, aber durch die gerade, wie wir gehört haben, Landsberger Allee dann doch nochmal bewahrt worden als Umgehungsstraße. Jetzt ist hier Erntedankfest, noch den ganzen Tag bis Sonntag. Und es begann mit einer Führung an der Holzmühle vorbei, durch die Mühle mit dem Mehlgeruch an dem Müller, hin in den Garten, hinter dem Kulturgut, wo ganz allerlei viele Pflanzen angebaut werden. Und was machte die Anne, die Redakteurin? Sie sang. Und sie sang das kleine Lied: Morgens früh um 6 kommt die kleine Hex. Morgens früh um 7 schabt sie gelbe Rüben. Morgens früh um 8 wird Kaffee gemacht. Morgens früh um 9 geht sie in die Scheunen. Morgens früh um 10 holt sie Holz und Spänen. Feuert an um 11, kocht dann bis um 12, Froschebein und Krebs und Fisch, Hurtigkinder kommen zu Tisch und ist es dann schon 5, macht der Freude sich auf die Strümpf. Danke fürs Zuhören, es war eine sehr schöne Zeit mit Ihnen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Wieder Hörnchen, tschüss.